Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Wir sind zwar WeinliebhaberInnen, jede Woche bringen wir uns eigentlich gegenseitig einen Wein mit, aber was der eine nicht, was die andere mitbringt. Aber wir sind gerade mitten in unserer Deutschland-Tour.
So ist es.
Letzte Woche haben wir über das kleine Gut gesprochen oder mit Dani und Freddy vom kleinen Gut eigentlich. Nicht nur übersetzt war, sondern mit Erna.
Ganz genau.
Und du weißt sicher noch, welchen Wein wir da im Glas gehabt haben, oder?
Ja, natürlich. Der Dani und die Freddy haben uns den Spätburgunder, Grand Cru Spätburgunder, wie es selber gesagt haben, mitgebracht, nämlich den Spätburgunder Berg vom Götzenberg, der sich ja so ein bisschen aufteilt bei einer in Riesling und in Spätburgunder.
Genau.
Und der Riesling ist quasi der Götzen und der Spätburgunder ist der Berg, weil ganz klassisch hat das natürlich keine Prüfnummer.
Tja.
Ist halt ein sehr, sehr besonderer Wein und das war sehr, sehr besonders. 2023 haben wir im Glas gehabt, kommt
genau
jetzt dann am Markt und das hat gestreut ohne Ende. War richtig schön.
Yes.
Apropos also, richtig schön, es geht gleich weiter.
Es geht einfach richtig gut weiter. Und zwar mit Nicola Libelli von Bürklin Wolf. Viel Spaß, Freunde.
Wir sitzen heute in Wachenheim an der Weinstraße beim Weingut Bürklin Wolf und uns gegenüber sitzt der liebe Nicola Libelli. Danke, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
Ja, gefreut uns voll. Wir haben das Weingut ja schon mal im Podcast vorgestellt. In Folge 150 haben wir natürlich ganz viel über die unfassbar große Geschichte des Weinguts Bürklin Wolf gesprochen. Du hast damals mit der Bettina Bürklin von Gorazze gesprochen.
Richtig, ganz genau.
Und mit ihr telefoniert. Die hat ja 1990 das Weingut übernommen. Und heute reden wir ein bisschen über deine Geschichte, lieber Nicola. Und wie immer zu Beginn kosten wir mal einen Wein.
Richtig.
Sehr gut. Ich bin mal gespannt, was ihr sagen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was das ist.
Du hast uns ja nicht nur einen, sondern zwei Weine mitgenommen.
Ja, weil ich habe die E-Mail einfach nicht, also wie immer, ich lese mir E-Mail manchmal nicht so durch. Und dann, ich habe daraus gepickt, Blindverkostung. Und dadurch, dass wir alle so Weinliebhaber sind und nicht nur Produzenten, ich habe einfach einen ganz anderen Wein mitgenommen.
Sehr gut.
Der mir, ja schon, ich mache den sehr gerne und es bedeutet mir auch was. Ja, und dann habe ich dann Gott sei Dank euch gefragt.
Aber es war lustig gewesen, wenn wir jetzt einfach irgendwas drinnen gehabt hätten.
Und wir hätten versucht.
Und wir hätten versucht, das irgendwie Bürklin zuzuordnen.
Ja, genau. Ja, das ist, also, macht ihr noch Rotwein?
Die Farbe.
Ja, genau. War es ganz schön reif.
So, jetzt im Glas aber tatsächlich Bürklin Wolf. Zumindest hat der Nicola das behauptet.
Vielleicht.
Das macht schon Sinn. Also wenn du es einmal einrichst.
Ja.
Ja, schmeckt auch schon so wie was von uns.
Ja, es riecht auch so wie was von euch.
Ja.
Und Blind hätte ich Bürklin gesagt.
Bist du sicher?
Ja, wenn man das weiß, ist es immer einfacher.
So schöne Kräutrigkeit in der Nase. Mhm. Voll so ätherisch, trotzdem so ein bisschen was leicht in die Reduktion gehend.
Mhm. Ich finde auch, dass du in der Nase so was leicht Reduktives hast. Unten drunter, voll viel schön. Aber alles wird immer fein.
Also neue Welt oder alte Welt, Emmas. Die Region auch. Der Produzent ist eh genagelt.
Ja.
Perfekt. Und dann die Resorte bei uns.
Die Resorte geht's ja aus.
Ja, das ist sehr relativ.
Wow, ist das saftig am Gaumen.
Mhm.
Geil.
Ja.
Das musst du einfach nur austrinken.
Alle Bürkling-Komponenten. Du hast diese extrem feine Klinge und das rinnt.
Ja.
Herrlich.
Trinkfluss ohne Ende.
Ist auch gut, dass die Flasche, die ist seit gestern offen.
Mhm.
Weil die brauchen manchmal ein bisschen Luft, vor allem der da. Mhm. Aber dann macht der richtig Spaß. Ich denke, dass mit dem, also jetzt im Winter ist alles ein bisschen verschlossener.
Ja.
Aber jetzt, wo langsam die Tage länger werden, wo die Temperatur mal hoffentlich auch langsam steigt, dann kommen die Weine auch zur Erscheinung. Und das ist halt, der ist Gott sei Dank fast ausverkauft. Das ist immer die beste Wein.
Sehr gut. Unfassbar schön.
Ja, herrlich.
Eine wunderschöne Frucht da drinnen, ne? Eine schöne Kräutrigkeit. Das hat trotzdem eine Fülle und dann fährt dieser Säurezug da durch und das ist in sich, finde ich, extrem harmonisch.
Mhm. Das ist aber so, was ich immer mit euch ihre Weine verbinde.
Ja.
Danke. Immer diese Feinheit und immer diese Harmonie. Also das ist einfach immer im Balance, das zeigt. Das ist ein Wahnsinn.
Ja. Ja, und das ist tatsächlich am Schluss, was für uns am wichtigsten ist. Und ja, das Thema ist, wofür machen wir das? und den Leuten auch so eine Freude zu geben. Mhm. Und das kannst du auch so machen, ohne irgendwie banale Weine zu machen, sondern auch so den Terroir quasi wirklich rauszubringen.
Jetzt ist die Frage natürlich, Riesling ist klar. Ja. Lage und Jahr.
Lage und Jahr. Ich war schon aktueller.
Ja.
Einfach von dem, ja, so ein bisschen dieses Tanningerüst hinten da steht.
Ja.
Das ist Gerbstoffgerüst.
Das ist noch heute. Ja auch.
Ja.
Also,
ja.
Das ist.
Kann nicht so jetzt sein, ja.
Ja,
ja, ja, das ist ein Wein, der, wo ich sehr, sehr stolz bin, nicht das gemacht zu haben, sondern das ist ein Wein, der wirklich repräsentiert, was wir hier versuchen zu treiben und letztendlich, was wir die letzten, sag ich mal, 35 Jahre und spezifisch seitdem ich hier bin auch, und seit der Jan Hock da auch ist, der unser Außenbetriebsleiter, das ist im Prinzip die Essenz von dem Ganzen.
Hm.
Soll ich sagen, was es ist? Oder wollt ihr noch?
Willst du noch raten?
Ich fürchte, was die genaue Lage.
Nageln. Ja, dafür können wir, glaube ich, die Weine einfach nicht
noch
gut nicht. Genug, um das so zu nageln.
Noch nicht.
Das ist nicht so einfach.
So 23 ist der Jahr, ganz frisch. Ja. Deswegen habe ich den gestern auch aufgemacht. Mhm. Beziehungsweise, es ist seit gestern offen, weil ich hatte die E-Mail nicht richtig gelesen, deswegen das war nicht extra. Aber es passt ganz gut, weil der Wein braucht ein bisschen Luft.
Mhm.
Und klar, das war jetzt aus dem Kühlschrank raus direkt. Die Burgundergläser, die wir benutzen, sind auch sehr gut für den Wein. Und das ist ein Ortswein.
Mhm.
Und das ist unser Paraden-Ortswein, sage ich mal. Das ist Forst.
Mhm.
23er.
Mega.
Ich muss die richtige jetzt aufdecken. Und zwar, zack. Und das ist für uns, Ortswein ist eine Kategorie, wo wir sehr, sehr viel Energie reinstecken.
Mhm.
Das ist 50-50 Pechstein Jesuitengarten.
Ah, ja.
Jüngere Anlage, nicht ganz jung, weil die erste 1 bis 3, 4 Jahre kannst du nicht wirklich das rausschmecken. Das ist, jo, die müssen einfach mal, die müssen sich ein bisschen austoben. Manchmal zu viel Energie, zu viel Ertrag, zu viel des, jenes und du schmeckst den Boden nicht richtig. Das sind jetzt Anlagen, die langsam 10 Jahre alt werden.
Mhm.
Dichtpflanzung für unsere Verhältnisse. Wir sind bei etwas über 7000 Stücke Projekte.
Okay.
Das sind halt sehr prägende Terroirs, gell? Also Pechstein, sehr mineralisch. Man merkt das auch, diese leichte reduktive, flintige. Und Jesuitengarten bringt ja quasi das Velour an Gaumen.
Mm.
Und die Kombination macht so mega Spaß. Und das ist schon ein viel Wein für das Geld.
Wie viel kostet
es? Was kostet das? Ich nehme hier immer die Flasche aus dem Kühlschrank. Für mich ist es gratis. Aber warte mal, die kostet so Mitte, Ende 20. Das ist wirklich das Ergebnis sehr, sehr viel Arbeit, sowohl langfristig wie kurzfristig. Jetzt sind 23 war ein toller Jahrgang, ein sehr schwieriger Jahrgang, weil das hat trocken angefangen. Das hat dann sehr feucht weitergemacht im August. Und wir wissen alle, dass im August Regen für Traube ist Medium.
Mhm.
Und das bedeutet aber letztendlich, auch egal, es war viel Botrytis, einzelne Beere Botrytis.
Mhm.
Und das war aber am Schluss ganz einfach, weil der September war trocken und warm. Mhm. Das heißt, die Botrytis hat nie mehr weitergemacht, großartig. Man musste nur das rauslesen.
Ja.
Sag ich mal nur, weil das war.
Ja, ist schon.
Das war ewig gedauert.
Harte Selektion.
Alter Schwede, das war so ultra anstrengend. Das hat wirklich 20-25% länger gedauert, alles.
Oh,
der Ertrag war Gott sei Dank in Ordnung.
Mhm. Ja.
Obwohl mir da dritte Traube, Kurztriebe, kompakte Albieren und so weiter und so fort. Aber man hat gekämpft im Prinzip gegen diesen großen Regen, der die teilweise sich in den Beeren eingesaugt hat und diese einzelne Beere Botrytis verursacht hat. Und das war schon Pain.
Mhm. Ja.
Und wenn ich jetzt die Weine probiere, bin ich umso stolzer, weil das ist ein Wein, der wirklich diese Charakter von der Lage oder von diesen zwei Lagen letztendlich extrem zeigt. Das ist ganz klar Forster. Und es freut mich, dass ihr gesagt habt, dass der Wein harmoniert. Ja. Weil das ist auch ein, also deswegen habe ich extra auch ein Forster präsentiert, also ein Ortswein präsentiert, weil Ortswein ist im Moment, oder Village, wie wir auf der Etikette schreiben, das ist eine Kategorie, die schon relativ schnell präsent ist und die macht richtig Spaß. Und wenn jemand sich ein paar Flaschen in den Keller legt oder die vergisst, was ich habe immer ein bisschen Probleme mit Wein vergessen im Keller.
Klassiker.
Man muss irgendwann so viel Wein sammeln, bis es den Knackpunkt gefunden ist oder erreicht ist. Aber das ist ein Wein, der jetzt schon zeigt, was dieser Ort kann. Mhm. Und das ist Harmonie, das ist Mineralität. Die Frucht ist da, weil es ist ein junger Wein, aber wenn man sich überlegt, wie wir das ausgebaut haben, ist schon erstaunlich, auch so fruchtig, weil wir sind relativ minimalistisch, was die Kellerwirtschaft angeht. Aber sehr gezielt. Deswegen. Jetzt freue mich, dass es geschmeckt hat.
Ja, sehr gut. Viel Spaß.
Bevor wir weiter diskutieren, da ganz kurz die Frage: Wo kriegt man die Weine außerhalb eures eigenen Online-Shops? Da gibt es natürlich.
Ganz genau, in Österreich und Deutschland. Welche Händler?
In Österreich sind wir von Döllerer importiert. Mhm. Sehr langjährige Partner. Und deswegen am besten bei Döllerer anfragen. Und weißt auch, welche Vinotheken und welche Gastronomien und welche Weinhandlungen es haben. Für uns ist Österreich wirklich extrem gut gewachsen die letzten paar Jahre. Sehr viel Interesse daran. Man muss auch sagen, wir haben sehr viele Praktikanten aus Österreich jedes Jahr, aus Kloster Neuburg oder von privaten Weingütern oder wie auch immer. Und das sind letztendlich auch ein bisschen dann weiterhin Botschafter für unsere Produkte. Sicher. Die sind teilweise 3-4 Monate da, teilweise 2-3 Wochen da und es macht immer mega Spaß. Das sind immer so richtig, richtig geile.
Sehr gut, sehr gut.
Menschen,
die da wunderbar.
Sind. Es gibt sehr geile Geschichte. Vielleicht kommt er später auch dran.
Perfekt, ist notiert.
Wo gibt es die Weine in Deutschland? Also was sind da eure wichtigsten Händler?
Oh, in Deutschland tatsächlich, je nachdem wie in jeder Region. Aber wir sind schon sehr, sehr gut verbreitet.
Lobenbergs zum Beispiel.
Lobenbergs, Weinfuhrer, Hauptsache.
Richtig, die sind da sehr stark. Kölner Weinkeller und dann sehr, sehr viele kleine, mehr oder weniger kleine Einzelhändler. Logischerweise, wir sind auch von Schlumberger im B2B-Bereich vertreten. Mhm. Das heißt, man findet die Weine, also für die Gastronomen ist es halt so, dass man den Schlumberger Segnitz-Vertreter immer sehr gerne fragen kann. Oder direkt bei uns, mein Kollege, der Thomas Dörr, der mit mir in Geisenheim war und dann auch später, oder das mittlerweile seit auch 12, 13 Jahre im Weingut ist. Der kümmert sich dann direkt um die Gastronome. Und super. Für die, ich würde es einfach dann sagen, für jemanden, der das Interesse hat, weil am besten ist immer im Sommer in Wachenheim vorbeizuschauen, weil wir haben einen ganz tollen englischen Garten, wo man auch nicht unbedingt die ganze Probe machen muss, sondern man kann auch ein Glas Wein oder 2 oder 10 Gläser Wein trinken. Oder ein Scholle, was auch sehr typisch für die Region ist.
Ja.
Aber es ist ganz toll und man kriegt hier bei alle eine sehr, sehr gute Beratung. Weil jeder Mensch, der hier arbeitet oder selbst die Aushilfe, die werden gebrieft und die leben das wirklich ganz, ganz tief.
Ist schon cool. Also auch, dass bei euch die Offenheit besteht, dass Leute wirklich kommen können. Euer Weingut hat so ein arges Renommee, dass ihr theoretisch auch sagen könnt, braucht gar keiner zu uns kommen.
Wir können das einfach alles zumachen und sagen, ja passt, wir reden mit niemandem, weil wir verkaufen das
am Schluss, ja, es gab auch mal die Phase, wo ich jünger war, wo ich gedacht habe, ja, so ultra, das muss man ein bisschen rar machen und das und jenes. Klar, manche Sachen sind ja rar, automatisch.
Ja.
Aber am Schluss ist Wein, gell? Also Wein ist was, was die Menschen genießen sollen. Und ich habe, man braucht gar nicht mehr so weit nach hinten zu gehen. Vor 5, 6 Jahren bist du nur in Celsius gefahren, hast du die Flasche Costuri Bourgogne Blanc oder Bourgogne Chardonnay, 13er damals oder 14er Jahrgang, einfach mal für 40 Euro gekauft. Und heute, heute ist ein bisschen anstrengender die Nummer.
Ja.
Oder die Weine von die kleineren Chateaus von Rayas oder solche, jetzt um Französisch zu bleiben. Und heute ist halt ein bisschen ja, keine Ahnung, ist ein bisschen schwieriger.
Mhm. Ja.
Und am Schluss, deswegen ist auch für uns das Thema Ortswein extrem wichtig, weil klar, so Kirschestück,
yeah,
unsere bekannte Weine, da gibt es auch nicht so viel. Das sind, ja, kleine Parzelle mit sehr alten Reben, kleine Erträge. Von Kirschestück gibt es 1500, 1600 Flaschen jedes, mhm, Jahr, yeah, für die ganze Welt. Von Pechstein gibt es 4000 Flaschen, das ist ja nichts.
Ja.
Aber trotzdem, deswegen musst du auch ultra high performen, auch in Ortswein und auch im Gutsweinbereich. Das muss, deswegen kaufen wir keine Traube zu und, mhm, wir behandeln alles im Prinzip auf derselbe Art und Weise, so dass man, dass jeder.
Es das muss kriegt. Alles fetzen.
Genau.
Es muss alles muss, geil sein.
Muss. Ja. Und ob, wenn wir, wir haben einen Riesenpark, es wäre nur schade, wenn auch keiner da drin wäre. Gell?
Mhm. Ja.
Fair. Das stimmt, das gehört schon herzeigt.
Das und ist schon schön. Du brauchst schon die Menschen dafür, die, ja, Jungs, die in der Vinothek sind, Ricardo und der Johann. Die haben ein Geduld, die was ist schon sehr besonders, sage ich mal. Und mhm, die können die Leute sehr willkommen heißen. Ich bin manchmal nicht so geduldig, aber ja, also die Leute sollen einfach mal vorbeikommen und, mhm, und genießen. Dafür sind wir da.
Ja.
Sehr, sehr gut. Sehr
schön.
Schönes Stichwort.
Yes.
Wie, Nicola, jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückspulen, die, genau, ganze Geschichte,
bevor wir weiter über deine Geschichte erzählen.
Wie bist du zu dem Genussthema und vor allem zum Thema Wein gekommen?
Ha.
Wie ist das passiert? Und, ja, dann auch, wie bist du da hergekommen?
Ja, das ist auch
diese zwei Fragen hätte ich gerne beantwortet.
Weil Nicola Libell ist nicht unbedingt
ein klassischer Pfälzername.
So, eigentlich hat alles angefangen, wo ich schon ein Kind war, 5, 6, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich wollte immer Landwirt werden.
Mhm.
Obwohl ich aus einer kleinen Stadt in Emilia-Romagna komme und meine Eltern haben nichts mit Landwirtschaft zu tun. Meine Großeltern schon, aber die waren einfach Tageslöhne halt.
Mhm. Okay.
Und so ungefähr. Und ich habe immer so gerne mit Traktoren gespielt. Also anstatt Playmobil Feuerwehrhaus habe ich mit Playmobil, wie heißt das, so Bauernhaus.
Bahnhof.
Ja, Bauernhof einfach. Und obwohl mein Vater bei der Bahn war, meine Mutter hatte eine Bäckerei gehabt, mit einer kleinen Nudelproduktion in der Stadt,
cool,
in der Altstadt. Ja, und somit habe ich dann quasi meine Scuola Elementare und meine Scuola Media, das sind quasi die Grundschule und Mittelstufe, ja, in Italien. Ja, und dann kam die Entscheidung, okay, was machst du jetzt weiter? Ich war immer sehr schlau, aber auch sehr unruhig.
Mhm.
Und dann haben die damals in der Mittelstufe die Lehrer gesagt, wow, also, du kannst viel, aber du musst dich entspannen, du musst runterkommen. Ja. Heute würden wir, was würden wir heute sagen, ADHS oder,
ja,
sowas?
Ja, ja, nope.
Ja. Ich war einfach mal sehr aktiv.
Ja.
Und dann gab es die Möglichkeit, in Italien kannst du eine landwirtschaftliche Abitur machen. Auf einem Bauernhof.
Okay.
Im Grunde genommen, ich habe nicht auf dem Bauernhof gelebt, aber ich bin jeden Tag zu diesem Bauernhof gefahren.
Ah, wirklich? Und das ist dann aber trotzdem als Matura, also als Abitur?
Richtig.
Ja.
Okay, cool. Das ist jetzt kein Gymnasium, kein Super, aber, ja, du kannst direkt an jeder Uni mehr oder weniger.
Cool.
Ja, das ist schon super.
Trotzdem, ja, kannst du, wenn du dich mit 18 dann entscheidest, okay, ich will doch Arzt, ja, werden oder sowas, ja, dann kannst du mal weitermachen.
Nice.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann dort meine 5 Jahre durchgebracht, so als Teenager, ja, die Interesse für Landwirtschaft hat vielleicht ein bisschen abgenommen.
Ja, okay.
Mein Interesse ist jetzt für andere Sachen.
Ja, klar.
Und, aber trotzdem war ich immer da. Und in der 3. Klasse, mein bester Freund, der war ein Jahr vor mir quasi dort und der hat die 3. Klasse sehr gerne gemacht. Mhm. Der hat sie zweimal gemacht und dann ist er zu uns gelandet. Und der kommt aus dem Umland quasi von Piacenza, da wo die Appennini hochgehen, wie das auf 2000 Meter und dann runter Richtung Ligurien, Genua oder sowas.
Ja,
ja. Ja, und dann der hat in diesem Mini-Ort gelebt und hat dort in einem Weingut gearbeitet.
Mhm.
Und das einzige Weingut, wo es gab. Und irgendwann hat er gesagt, ja, willst du nicht bei uns ein Lesen machen oder so? Mhm. Und dann war ich verabredet an dem Tag, und das war zum Landwirtschaft, so wir nähern uns langsam an das Thema.
Ja.
Und zwar, ich war dort quasi eine halbe Stunde zu früh, weil ich wieder nicht richtig zugehört habe. Also grob, aber und dann sicher,
wie heute,
lieber 2 Flaschen wie,
ja,
eine.
Genau. Ja.
Und damals lieber eine halbe Stunde zu früh, wie eine halbe Stunde zu spät.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall bin ich dorthin und die haben gesagt, ja, was machst du jetzt schon hier? Also, ja, sorry, ich habe falsch verstanden. Ah, ob jetzt, wenn du schon da bist, kannst du in den Keller kommen.
Machen, ja, ja.
Und dann habe ich immer ein bisschen Keller und ein bisschen Außenbetrieb, so Traube ernten gemacht. Hm. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann irgendwann wollte ich in Florenz mit ein paar Kumpels Forstwirtschaft studieren. Mhm. Ah. Und mein Vater hat gemeint, ja, jo, mit deinen Kumpels Forstwirtschaft in Florenz studieren. Also wir sind keine Bank hier. Ja. Du wolltest doch auch so Weinbau machen. So, das ist ein Forstwirtschaft ist auch ein toller Beruf und es wäre auch cool. Aber der hat schon gewusst, dass ich nach Florenz gegangen wäre, um einfach mal Party zu machen.
Ja, sicher.
Und 0,0, weil die anderen, die waren sehr lange im ersten Semester. Ja.
Der Klassiker.
Ja, der Ultraklassiker. Die sind immer noch im ersten Semester, im Grunde genommen. Und ja, und dann hat er gesagt, cool, in Piacenza, es gibt eine sehr, sehr tolle Uni für Weinbau und Önologie. Mach das, darfst du hier bleiben, wohnen bleiben, wir zahlen das und dann kannst du bei deiner Mutter arbeiten und komm, auf geht's. Also und wir finanzieren dein Leben noch 3 Jahre, das ist dein Job, du musst dich konzentrieren, du kannst bei der Mama arbeiten. Und alles extra, weil ich habe schon immer ein sehr cooles Lebensstil gewollt, aber ja, das musst du dann selbst finanzieren. Ja, das Geld war nicht da einfach.
Ja,
und das war tatsächlich eine gute Entscheidung, weil ich habe eine super Grundlage bekommen, weil Italien kann schon sehr gut das beibringen an den Menschen, was Weinbau und Enologie angeht. Vielleicht war ein bisschen theoretisch, aber erlaubt. Ja, und gleichzeitig meine Mutter, Bäckerei, das heißt, wir haben so viel Pasta gemacht, Brot war zugekauft von anderen Bäcker und die Bäckerei, in der Bäckerei haben wir grundsätzlich Focaccia-Pizza, to-go, so Lasagne und Nudeln gemacht. Wir sind die Nudelregion Italien.
Ja.
Und das kann ich heute, das passiert einfach. Ich muss nicht denken, das kann ich einfach so quasi wie instinktiv.
Mhm.
Und das war auch ein bisschen das Gefühl für Genuss.
Mhm.
Und gleichzeitig während der Bachelor habe ich jemanden, also einer meiner Professoren, ich habe das Glück gehabt, einen Mentor zu haben, hat mich an der Hand genommen und hat ein bisschen, nicht nur mir, sondern meine ganzen Kumpels auch, die Welt der feinen Weine gezeigt. Damals schon mal Russo und die große Bordeaux und so weiter und so fort.
Wirklich? Das hat der Professor gegeben?
Also das war ein Professor, sehr, sehr cool. Das war außerhalb der Schule, aber der hat gecheckt, dass wir das wollten.
Ja.
Und der hatte eine sehr, sehr coole Weinsammlung zu Hause. Und er hat das einfach mit uns geteilt und das war schon bombastisch.
Das ist schon sehr, sehr super. Ja. Ne? Weil das ist nur eine ganz andere Art von Bildung natürlich.
Ja. Ah, jo, und der, der Typ ist auch überall rumgekommen und der hat dir die Geschichte erzählt, von wo der bei Romane Conti war und so, und so weiter.
Cool.
Und wir standen da und ich habe damals schon meine Jensen Robinson, Art Johnson Weinatlas gekauft und das habe ich bis das Buch mir auf die Fresse gefallen ist bei meinem Schlafen, habe ich das Ding gelesen abends.
Und das tut weh, wenn
das du tut das wirklich weh. Das ist weh. Das ist so schwer.
Meine Nase sah ganz anders aus. Und auf jeden Fall, das war einfach Liebe. Und dann war mein Burgund mit der Schule und und dann war ich irgendwann da und wusste ich, okay, was mache ich jetzt, wo ich fertig war. Und ich habe sehr gut abgeschlossen. Ich bin immer ein Streber gewesen. Und dann war ich in Kalifornien und da habe ich jemanden kennengelernt. Meine Frau heute, Yvonne Libelli, damals Lukas. Und sie hatte ein Weingut hier in der Pfalz. Und dann bin ich quasi zurück von Kalifornien, bin ich nach Asti. Meine Weiterbildung, weil ich habe gedacht, ich hab nichts.
Yeah.
Damals gab es nicht die Connection, wie ich sehe die jungen Leute heute, die 20-Jährigen, die haben alle super geile Connection auch durch Instagram. Die nutzen diese Medien wirklich, um Connection zu haben. Das finde ich mega cool. Damals wir haben Skype gehabt.
Ja.
Und das war es. Entweder hast du jemanden gekannt
oder nicht. Und vor allem, wenn du kein Weingut dahinter hast, das den du übernehmen kannst, oder halt durch die Eltern Connections hast.
Richtig. Das war 0,0. Ja.
Mir würde es nur interessieren, wieso Kalifornien?
Weil ein Kumpel von mir wollte unbedingt nach Kalifornien.
Ah, ja.
Und ich wollte auf gar keinen Fall nach Kalifornien. Und er hat zu mir gesagt, wir gehen zusammen. Und ich so, Kalifornien, was soll ich da? Du hast keine Ahnung, wie Kalifornien aussieht. Jetzt komm, schick mir mal ein CV. Ich schick's weiter, ich kümmere mich drum.
Ah, okay.
Und ich so, wow, egal, ich mach's, es ruft eh keiner an. Und irgendwann, drei Wochen später, haben die angerufen oder geschrieben. Geschrieben damals, das kam schon. Ich hatte schon meinen ersten E-Mail-Account und ja, dann bin ich nach Kalifornien geflogen und irgendwann stand ich plötzlich in San Francisco. Als allererste meine Familie, inklusive Onkel, Cousin und Opas, Oma, alle, der Europa verlassen hat, zum allerersten Mal. Wild. Ich war der allererste. Ja, das war schon cool. Ja, das war 2008 in Kalifornien. Ich war keine Ahnung, wie alt war ich? 22? Also bessere Kombi gibt's nicht.
Ja, ja, das ist schon gut.
Und ich hatte eine Freundin in Italien, aber die war relativ schnell vergessen.
Das war zu weit weg.
Ja, das ist, war an der Postleitzahl. Und deswegen. Und das ist also, ich habe eben die Yvonne kennengelernt, dann bin ich zurück. Und dann war ich in Asti. Und in Asti waren wir von Januar bis Juni mit drei Kumpel. Und wir haben die, das ist im Prinzip so wie Master. Oder so, das ist für Diplom-Ingenieur quasi zu werden. Das war 3+1 oder +2. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit, ein Erasmus-Jahr, also Auslandssemester oder zwei Semester, in drei Standorten in Europa zu machen. Und zwar Frankreich, Spanien, Portugal. Und es waren drei Städte am Strand oder Geisenheim.
Und du so?
Ich war der Einzige, der nach Geisenheim wollte. Und die Typen in diesem Erasmus-Büro, die waren schon so, wow, es kommt wieder keiner für Geisenheim. So, und es gab auch so ein Stipendium, ein fettes Stipendium. Und dann kam ich und gesagt, jo, ich mag's. Und die so, ja, endlich Geld. Geld. Das war so, also für damals war es ein Taui 1000 Euro im Monat.
Na, spitze. Okay.
Also, ist ich habe auch gut gelebt. Ja, ja. Und ja, dann habe ich Geisenheim fertig gemacht. Und 2010 war ich Praktikant beim Böcklin. Und seitdem bin ich quasi hier beim Böcklin.
Nie wieder gegangen.
Es war krass, weil ich war, die haben mich gefragt, ob ich bleiben möchte als Zweiter. Und dann war ich bei Fritz Knorr als zweiter Kellermeister. Und der ist am 14. August, das war zweimal, wo der 14. August schon mein Leben verändert hat. Einmal bin ich nach San Francisco geflogen und einmal ist der Fritz einfach leider plötzlich an Herzinfarkt gestorben. Und am nächsten Tag hat mir die Frau von Gorazza und der Brana, unser Geschäftsführer, die haben gefragt, ob ich mir das also traue, sag ich mal. Irgendwas mit 26 oder 25. Machst du es, just do it. Du machst nicht viel rum. Das machst du einfach. Und es ist immer noch cool, die Weine von damals zu probieren. Ja, nichtsdestotrotz, das war schon ein krasser Lehrprozess.
Also alleine, dass du sagst, okay, passt, ich mach das jetzt. Ich meine, du warst ein Jahr da quasi als zweiter Kellermeister, gell? Oder ein gutes Jahr.
Ja, ein gutes Jahr.
Ja, genau. Aber trotzdem, also auch wenn du trotzdem ein gutes Jahr jetzt da warst, du musst einfach sagen, boah, okay, passt, ich mache das jetzt einfach alleine, weil es nicht anders
geht. Im Nachhinein habe ich gedacht. Viel,
puh, Power, die du brauchst.
Im Nachhinein habe ich gedacht, die sind völlig verrückt. Die sind richtig, also Respekt.
Ja.
Ich meine, als Birklin hast du ja theoretisch die Chance, dass du von irgendwo außen du kannst Berater holen. Oder irgendwen zuholst für zumindest diese eine Lese. Ich finde es sau cool, dass sie gesagt haben, da ist das Potenzial. Traust du das? Wenn ja, dann mach's. Sau cool. Ist
ich finde es auch cool. Cool.
Und ich finde es genauso cool, dass du auch gesagt hast, okay, passt, ich traue mir das jetzt. Ich mache das.
Es ist schon, ich meine, sicher in dem Moment denkst du wahrscheinlich, war cool, okay, passt. Und denkst gar nicht so viel drüber nach, sicher. Null. Aber trotzdem musst du das trauen, da überhaupt einmal Ja zu sagen. Yes. Das ist schon.
Ja, aber es mega. Also im Nachhinein. Klar, das war auch so, das war sehr, sehr viel Mut von denen und von vielleicht von mir auch. Auch und 2012 war eine entspannte Lese, Gott sei Dank. 2013 sah schon anders aus, war schon ächtiger und schneller, aber da hatte ich ein ganzes Jahr, um mich vorzubereiten. Ja, und dann gab es viele Freunde und Kollegen, gell, die geholfen haben über das Jahr. Und das ist auch ein bisschen, was diese Region ausmacht, die Gemeinschaft.
Wie bist du eigentlich ursprünglich 2010 zu Birklin gekommen? War das einfach was, wo du gesagt hast, du hast die Weine gefallen, ich würde da gerne arbeiten? Oder?
Ja, ich fand die Weine sehr cool, die habe ich weil ich hatte mich in Italien schon für Riesling interessiert. Das heißt, also meine Frau sagt immer, es gibt zwei Versionen der Geschichte, warum ich hier bin. Wenn ein guter Tag ist, dann bin ich wegen ihr gekommen. Und wenn ein schlechter Tag ist, zwischen uns logischerweise, ja, bin ich wegen Riesling nach Deutschland. Und ja, und dann habe ich habe mich beworben bei 3-4 Weingüter und ein Kumpel von mir, ein Holländer, der in Chile gelebt hat, damals, jetzt wohnt er wieder in Holland, war ich als Praktikant 2009 und ich war beim Vom Winning 2009. Ich habe so 4 Wochen Praktikum gemacht. Und dann war ich hier, habe ich die Weine probiert, habe ich ein paar Leute kennengelernt und Fritz, der war ein cooler Typ. Und dann habe ich gedacht, ja, glaube ich, also ich gehe dann, es ist nah, weil vorerst Wachenheim, ist ein tolles Gut. Ich machte Fritz sehr gerne. Damals gab es 100 Euro mehr im Monat hier. Meine, man muss sich überlegen, ich habe damals für 500 Euro im Monat hier gearbeitet, als fertiger Bachelor.
Ja, das ist schon heftig.
Ja, aber ich wollte einfach mal was lernen.
Ja.
Das war mir egal.
Also da geht es eh nicht ums Geld, ja. Aber trotzdem.
Ja, heute kommen andere Anfragen, ja, teilweise. Ja, aber ja, es war eine wunderschöne Zeit. Und das war dann gekrönt von der Anfrage, ob ich hier bleiben möchte, mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, was so für damals Italien
ja
war.
Ist auch so. Das war gewohnt, ja.
Sicher.
Ja, das war damals so, ob wir machen einjährige Verträge für die nächsten 10 Jahre.
Ja, genau.
Und das war gleich also ein gutes Gehalt. Und so echtes Geld, ein echter Job, das war das erste Mal. So, und so ein wichtiges Gut, das war schon eine Ehre auch für mich. Und deswegen, auf geht's. Und das Coole ist, dass viele von uns sind immer noch da. Deswegen, das spricht auch für den Betrieb.
Ja, sicher. Ja. Es ist komplett schon langlebig alles. Ja,
ja. Und das muss man auch sagen, Frau von Gora, also man merkt, dass wir noch im Familienbesitz sind, das ist anders.
Ja.
Und das ist das jetzt, obwohl wir ein relativ großes Gut sind, aber es ist immer noch sehr familiär. Wenn sie was braucht, sie kann jederzeit anrufen. Und wir sind immer da und wir helfen gerne, egal was ist. Jetzt mal außerhalb der Arbeitszeit.
Ja.
Und man fühlt sich hier auch so zu Hause, dass man, wenn ich vorbeifahre und sehe, dass irgendwie was, keine Ahnung, jemand das Licht angelassen hat, das Hoftor offen ist mit in der Nacht, dann gucke ich mal schon, was ist. So, man, das ist wie
das eigene.
Genau.
Ja.
Und aber das ist aber auch der einzige Weg, wie man das leben kann, wenn man das auf dem Niveau leben möchte.
Genau.
Das gibt's,
sonst geht es auch nicht, ja.
Es ist 24-7 und nicht von 9 to 5.
Ja. Nein, du kannst nicht, nicht heimgehen und abschalten. Das ist halt, du musst es so behandeln, als wär's deins.
Ja.
Was mich noch interessieren wird, weil du vorher erzählt hast, mit deiner damaligen Freundin, heute Frau quasi, zurückgekommen, die selber Weingut hatte, war das irgendwann einmal die Überlegung, ihr Weingut zu übernehmen?
In Italien?
Nein, deine Frau hier, ja.
Genau, die
ja, also wir wussten nicht ganz genau, was Sache ist. Und Yvonne hat einen Bruder und die machen das Weingut zusammen. Und am Anfang war es so eher, dass er das macht alleine und wir irgendwo auswandern. Keine Ahnung, Südtirol, Neuseeland. Wir wollten die Welt ein bisschen vielleicht mehr sehen, wie es mal gesehen haben. Ja, und dann ist das mit dem Fritz passiert und dann ist irgendwie mal auch, sag ich mal, da musst du dich erstmal auf ein Projekt konzentrieren.
Ja, klar. Sicher.
Was aber tatsächlich auch, das ist halt so, dass du lernst extrem viel, wenn du das machen musst, wenn du ins kalte Wasser geschmissen wirst.
Ja.
Und wenn tatsächlich die Wiederholung macht der Meister, gell, am Schluss, das ist. Und in unserem Job machst du das einmal im Jahr, x-mal. So, du machst, wir haben 76 Hektar, mehr oder weniger eine Rebsorte. Das heißt, das ist schon extrem spezialisiert. Und da musst du schon gucken, was Sache ist und wie es weitergeht.
Ja, recht viel spezialisierter geht es auch gar nicht.
Nein, es ist wirklich spitze, ja.
Es passt auch ganz gut hier zu der ganzen Geschichte. Wir haben noch ein Rosé, eine Weißwein-Cuvée, so im Einstiegsbereich und ein Weißburgunder, auch im Einstiegsbereich, aber sonst ist alles Lag. Oder Ortsweine,
ja.
Aber alles Riesling letztendlich. Ja. Und deswegen, wir sprechen nicht mal von der ich spreche noch nicht mal von Riesling. Also ist, logischerweise ist Riesling aus diesen Lagen, ja. Aber die Lage steht absolut im Vordergrund.
Ja.
Riesling rückt, also die Rebsorte rückt fast ein bisschen in eine zweite Schicht.
Okay, das ist eh klar.
Ja, genau. Und eigentlich Riesling ist eine mega Rebsorte, weil die bringt Frische, die bringt nicht so viel Alkohol. Wenn es ja passt, kannst du das, musst du auch sogar ein bisschen länger warten, bis es reif ist. Es ist sehr unauffällig gegenüber manchen Krankheiten im Sommer, Peroinoidium. Und ja, da musst du einfach mit deinen Böden arbeiten, was das Wichtigste ist letztendlich, mehr wie alles andere. Weil das ist das A und O. Und dann kannst du, wenn die Böden in Ordnung sind und lebendig und voller Energie, dann kommt der Rest quasi je nach Stilistik, was ich verfolgen möchte.
Jetzt warst du ja quasi von Anfang an immer im Kellerbereich, also nicht in der Außenwirtschaft, ne? Also im Weingarten.
Ja.
Stimmt das?
Am Anfang war ich im Keller, logischerweise. Mhm. Und dann seit 2018 bin ich technischer Betriebsleiter. Mhm. Das heißt, wir machen das quasi mit dem Jan, der heute leider krank ist. Den kann ich euch dann später auch nicht vorstellen, weil der, wenn er da ist.
Ja. Okay.
Wir machen das quasi zusammen.
Okay, im Tandem.
Und das ist auch der einzige Weg.
Ja.
Weil wir kaufen keine Trauben zu, sondern wir machen nur Wein aus unseren eigenen Trauben. Und dann musst du schon beim Rebschnitt ganz klar im Kopf haben, wie der Wein zu schmecken hat.
Mhm.
Dann kommt der Faktor Jahrgang, logischerweise, der uns ein bisschen in die Karte spielt. Aber wir haben eine... Ja, wir haben gesehen, dass wir investieren sehr viel Energie und Gedanken in unsere Böden, sei Kompostarbeit, Begrünung, die Art Bodenbearbeitung, was wir machen, die Präparate logischerweise, die biodynamische Präparate. Und das sind viele kleine Mosaiksteine, die das ganze Bild zusammen machen, um quasi ein tolle oder ein ganz, ganz energetisch, eine energiegeladene, saftige, angenehme Umfeld für die Pflanze zu schaffen. Mhm. Und dann musst du so ein bisschen so gute Weinbau betreiben.
Mhm.
Das Thema sanfte Rebschnitt ist sehr wichtig und so weiter und so fort. Aber letztendlich will man keine krasse Sache. So, das ist Spaliererziehung auf ein sehr guten Niveau. Das heißt, das Wachstum ist moderat und dann muss ich nicht so viel machen. Der Ertrag ist immer moderat. Mögliche alte Rebe, etwas dichter gepflanzt und so weiter und so fort. Und dann, dann geht es im Keller weiter entspannt. Aber hätte man die gute Böden nicht, du kannst da so viel machen, wie du willst draußen und drinnen.
Keine Chance.
Ja.
Du kommst nicht auf diese Finessen, auf diese kleine Kleingliederigkeit, was die Weine haben. Deswegen, ich sage es immer, das Einzige, was wir richtig speziell machen, ist unsere Bodenpflege. Da wollen wir sehr, 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 sehr viel Gedankenschmalz reinstecken.
Mhm. Mhm. Und das hat mich mal interessiert, dieses Thema Biodynamie. War das für dich schon ein Thema, bevor du zu Bürkling gekommen bist?
Nee.
Also das hast du da wirklich kennengelernt dann?
Ich habe es gehört gehabt.
Mhm, okay. Mhm.
Aber wirklich gekannt habe ich das nicht.
Mhm.
In Italien hat man das damals in der Uni ein bisschen belächelt.
Ja.
Ja, also ich habe es nicht... Da habe ich auch nicht so arg aufgepasst. auch weil keiner das richtig uns beigebracht hat.
Ja.
Und in Geisenheim war es schon anders. Gab es den Georg Meissner, der hat uns das sehr, sehr gut beigebracht. Er kann auch sehr schön das beschreiben. Ja, und dann bist du hierher gekommen und hast gesehen, das gibt es auch viele Leute, die tatsächlich biodynamisch arbeiten, von bis. Und das war ihr. Und wir haben gesehen, dass es funktioniert. Und eigentlich, also Biodynamie ist jetzt, du nimmst kein extra Risiko, sage ich mal. Es ist nur ein bisschen extra Arbeit.
Ja,
das aber schon. Die Materialien kosten nichts.
Mhm. Ich
meine, der Kuhmist kriegt man geschenkt.
Ja, ja.
Vom Bauernhof, der Lebenshilfe.
Ja.
Die Hörner sind da. Manchmal kaufst du irgendwie ein paar neue. Bei diesen ganzen Präparatenkreisen. Ansonsten machen wir alle Präparate für den Kompost selber. Und das sind alles Sachen, die du pflückst irgendwo. Du musst nur wissen, wo. Wir haben jemanden, der sich, der Michael Feil, der macht das hier im Betrieb quasi, der ist speziell, weil du brauchst jemanden, der sich drum kümmert.
Ja.
Kann nicht jeder alles machen, ansonsten ist es am Schluss Chaos.
Mhm.
Und der kümmert sich drum, aber das erfüllt niemals seinen ganzen Tag oder seine ganze Woche. Der kann viel anderes machen. Und logischerweise nimmst du auch immer die Azubi mit, weil das ist was Cooles. Und also das ist jetzt, also wie gesagt, das ist keine krasse, super teure Sache. Wenn du die zwei Spritze, die wir haben für die Präparate, die kosten ja nichts. Und du fährst auch ab und das ist ein bisschen, wie gesagt, ist ein bisschen Zeit, ein bisschen Sprit und ein paar Stunden. Aber die Wirkung ist super, super wichtig, weil das ist nochmal 5% on top. Mhm. Langfristig betrachtet. Wenn man das ein, zweimal macht, bringt nichts.
Ja.
Oder wenn du eine Gurke Weinbau machst und dann machst du Biodynamie on top, das ist also das ist wie wenn du, keine Ahnung, bei Discounter irgendwelche schlechte, billige Fleisch kaufst und dann machst du den Super Rib.
Genau,
von, dann keine Ahnung, jemand drauf und dann denkst du, das, also jetzt wird's alles gut. Ja. Es ist trotzdem wie Jusol. Ja. Das ist eine, für mich, existiert einen Parameter ohne das andere nicht. Mhm. Macht keinen Sinn.
Ja.
Wir kochen bei jeder Spritzung, was wir machen, gegen Oidium und Peronospora mit Kupfer und Schwefel, es kommt immer ein Tee mit. Weil wir einen Teekocher haben und dann ist super easy, den Tee zu kochen. Das ist keine Arbeit, oder ist ein bisschen Arbeit, aber es ist kein Stress. Und das ist auch eine Sache, die sich langsam und ständig aufsammelt. Diese eigene Resistenz der Rebe, die sich langsam aufbaut. Aber du kannst, also ich habe es auch gesehen in den letzten 15 Jahren, wie die Rebe, wie die Böden und wie die Weine sich tatsächlich auch unglaublich verändert haben. Mhm. Aber langsam. Auch schon Geduld.
Mhm. Mhm. Und es geht halt Schritt für Schritt für Schritt.
Genau.
So ein kleiner Schritt.
Du brauchst viel Demut.
Ja.
Mhm. Muss immer so, wenn du Fehler machst, darfst du auch nicht dich zu arg bestrafen. Mental, sage ich mal, musst du cool bleiben und einfach immer weiter. Deswegen trinken auch nicht unsere Weine, sondern wir trinken auch was anderes, um die Fehler zu vergessen.
Sollen wir vielleicht apropos
sollen wir probieren?
Andere Weine?
Ich bin mal gespannt.
Nummer zwei probieren.
So.
Okay, gut.
Okay, was ist das? Stell dir mal vor, wir hätten nicht darüber gesprochen gehabt.
Ja. Das wäre wirklich lustig gewesen.
Okay.
Aber es hätte sich schnell aufgelöst. Wenn du in einem Weißen hingestellt hättest, hätte man sich erkämpft. Es wäre wirklich lustig gewesen.
Ich war mir fast sicher, dass ich das nicht richtig gelesen habe.
Aber hast du doch gewusst. Eichere Weine gibt es eh in der Winothek. Also falls wir da was brauchen.
Also, Wein Nummer zwei ist nicht Bücklin-Wolf.
Nein. Ja.
Gab schon den Wein Nummer zwei.
Weil rot. Ab und zu gibt es Wein Nummer zwei.
Ah, sicher.
Ja.
Mhm. Aber im Normalfall trotzdem Wein Nummer zwei auch vom Weingut. Also
gut.
Ganz oft ist es Gegenüberstellung von, was weiß ich, Jahrgängen, was weiß ich, einmal erster Jahrgang, einmal aktueller oder zwei verschiedene Lagen.
Ja, ja.
Oder wenn es halt zwei Fokusgruppen
gibt. Das kann man immer noch machen. Aber ich habe tatsächlich auch ein Wein Nummer drei für euch später.
Oh.
Sehr gut.
Das können wir so probieren oder so probieren. Aber jetzt machen wir erstmal Wein Nummer zwei.
Es riecht schon nach Saft.
Ja, es riecht ultimativ nach Saft.
Sehr, sehr saftig. Ich habe es vorhin vorprobiert im Keller.
Mhm.
Und zwar kälter, logischerweise. Um zu gucken, ob der Kork in Ordnung ist. Und das war in. Und das ist immer noch ein bisschen frisch, aber der war eh schon saftig und jetzt ist noch saftiger.
Ja, ja. geil.
Ja, das sind wir aber auch ein bisschen, gell? Wir sind nicht nur wir, sondern auch viele Freunde hier in der Region, wir sind extrem weinaffin.
Mhm.
Und das ist auch sau wichtig, gell?
Ist extrem wichtig. Dass du nicht nur deinen eigenen Zeug anschaust, sondern dass du wirklich den Weitblick hast und dass du dir anschaust, was machen andere. Ganz andere Sachen, weil du kannst von jeder Stilistik, von jedem Wein kannst du, glaube ich, was lernen dann am Schluss,
richtig.
Oder?
Das ist extrem richtig. Ich kann mich inspirieren lassen manchmal von wirklich super junge aus warmer Jahrgang gekocht nass oder so Geschichte und dann kriegst du trotzdem eine Inspiration. Wie manchmal von einem geilen Champagner oder einem geilen Cabi aus der Saar, von der Saar und so Geschichte. Deswegen.
Ja, voll.
Und das habe ich jetzt so ganz schnell mal gefunden.
Also der Saft, den ich in der Nase versprochen kriege,
ja,
ist halt 100% da am Gaumen. Das rinnt natürlich auch wieder extrem, extrem schön.
Absolut.
Richtig schöne
Säure. Schönes Tannin dazu, schöne Säure. Richtig schön. Trotzdem spürst du ein bisschen Holz.
Ja.
Ja.
Das Tannin ist nicht brutal, sondern ein bisschen voll runder.
Es ist alles schön, ein bisschen geschliffener.
Ja, es greift alles schön aneinander da.
Was ist das? Das ist die große Frage.
Ja, das ist jetzt nur mehr challenging, weil der Michi und ich stellen es ja auch immer ein Wein hin. Aber ich kenne Michi halt wirklich gut. Das heißt, ich kann manche Sachen so ein bisschen ausschließen im Kopf. Weil ja, ich weiß halt, manche Sachen darf halt nicht mitnehmen einfach.
Ja, du überlegst immer im Hinterkopf natürlich, was steht da das Gegenüber hin.
Genau.
Ja, ja, und was der andere im Keller hat. So, man weiß das manchmal.
Naja,
so.
Ja, für unsere bisschen. Folgen kauft man schon neue immer. Also das ist es nicht. Aber es ist ja trotzdem, du kennst die andere Person.
Die Stilistik, du kennst die Leidenschaft, du weißt, was die andere Person hat, was die gerne trinkt. Und dann kannst du dich da ein bisschen entlang handeln.
Wir waren letzte Woche in der Wachau, weil der Michael Linke von der Grabenwerkstatt Geburtstag gehabt hat. Und der Michi kommt aus der Pfalz und ist ein langjähriger Freund.
Ja, cool.
Und sein Kompagnon, der Franz Hofbauer, hat im Prinzip, wir haben fast 17 Stunden ununterbrochen Blindverkostung gemacht. Oh, der kam immer wieder mit einer Karaffe, egal wo wir waren. So, Männer. Alte Welt oder neue Welt? Und so haben wir alles wieder. Und es war aber sau cool. Mit denen haben wir immer sau viel Blind verkostet.
Ja.
Und das macht auch mega Spaß, gell?
Das ist schon lustig.
So, was haben wir da?
Also rein von der Nase her.
Ja.
Frucht dunkler.
Ja.
Nicht ganz, 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 ganz heißwarm, aber trotzdem ein bisschen wärmer.
Schon wärmer, ja. Also Region ist schon wärmere Region, würde ich jetzt per se mal sagen.
Ja, das ist nicht Südberlin oder sowas.
Nix Saale und
Strut. Ich wollte gerade sagen, Saale und Strut.
So warm kann ich nicht. Es gibt kein warmes Jahr, der so warm ist dort.
Das geht sich nur nicht aus. Gib ihm nur 35 Grad im Klimawandel dann vielleicht, aber jetzt aktuell noch nicht.
Nee.
Diese schöne, würzig-kräutrige da drunter ist schon extrem
Minze
geil.
So ein bisschen was Mentholig. Ja, ja, genau. Also, die Frage... Alte oder neue Welt, kann man schon mal stellen sogar.
Das ist immer, für mich ist immer die Grundfrage. Ja. Und entweder, wenn man trifft, dann geht es gut weiter. Ansonsten ist man plötzlich woanders.
Wegen dem Holz sagst du, ne? Mhm. Aber das ging jetzt ja in der Alten aus.
Mhm. Das ist mein Problem.
Es ist insgesamt fein genug.
Genau.
Weil, also ich verbinde halt, ich weiß ganz genau, es gibt in der neuen Welt Leute, die extrem gut arbeiten. Aber es gibt in der neuen Welt halt ein paar so Punkte, wenn irgendwas einfach extrem, extrem, extrem expressiv ist, sodass ich fast sage, okay, das könnte fast zu viel sein, dann schiebe ich das ganz gerne mal in die neue Welt. Das stimmt nicht immer, natürlich, aber das ist so ein Indikator. Dann halt dieses oft einmal sehr alkoholschwere Land da ganz gerne mal eher in der neuen Welt als in der alten, einfach weil es dort mehr Anbaugebiete gibt, wo das halt wirklich ausgebaut wird auf dieses ganz Schwere. Und halt so ein bisschen dieses Holzeinsatz, das Intensivere, würde ich auch auf die neue Welt eher schieben ganz gerne mal. Aber das gibt es bei uns genauso.
Korrekt.
Das muss man schon dazu sagen. Ich habe keine Antwort gegeben, das ist richtig.
Ich warte,
eine schöne Ablenkung wieder mal, aber,
war schön.
Aber wenig Aussage da drin.
Aber
wenn es alte Welt ist, was ist es? Weil für mich hat das jetzt nichts, was mich sofort nach Italien zum Beispiel schirmen wird, aber auch nichts, was mich sofort irgendwie nach Frankreich schirmen wird.
Spanien mit Holz, aber das geht sich nicht ganz aus, ne? Oh!
Ja, so, ich verstehe es.
Ja,
ganz genau.
Aber, deswegen,
also, aber ansonsten nicht wegen irgendwas anderem. Also es ist kein Wein, den ich automatisch nach Spanien schieben will. Es ist auf jeden Fall nichts
Rioja. Aber dieses ganze Minze-Holz-Thema,
ja,
verstehe
ich. Genau.
Ja, fast Zedernholz, gell?
Genau.
Ja, genau.
Und deswegen war meine Überlegung, okay, hast einfach was aus Kalifornien mitgenommen.
Das war lustig, ja. Stimmt das?
Ja.
Sehr
gut.
Yes. There we go.
Und für mich ist wirklich das nasse Zederholz,
ja,
was die haben. Das war auch eine der krassen Erinnerungen, wenn es nur während der Lese etwas wärmer war, es aber geregnet hat.
Ja.
Oder der Nebel besonders schwer war, weil wir waren in Sonoma.
Ja.
Da zieht sich der Nebel rein quasi über den Russian River.
Mhm.
Und dann hast du das extrem intensiv nach diesem Zedernholz quasi gerochen. Und das war so wie quasi das wie ein Aufguss, aber das war schon wunderbar. Yeah. Und ja, sorry, es ist Kalifornien. Mhm. Aber Kalifornien See ist ein großes Land.
Yes,
es ist so lang wie, es ist so lang wie Italien. So noch länger wie Italien, glaube ich.
Ja, es ist riesig auf jeden Fall. Dieses Zedernholz-Thema im Übrigen macht 100% Sinn. Jetzt, ich war selber nicht draufgekommen, weil ich die Assoziation nicht so stark habe wie du.
Ja.
Aber es macht Sinn.
Ich war auch in Australien. Ich habe auch ein Praktikum in Australien gemacht. Und da hast du mehr diese Eukalyptus. Und
ja,
die
meine
sind meistens ein bisschen kühle, noch fester.
Ja.
Okay, Kalifornien hat auch ein paar angenehme, kühle Ecke.
Voll.
Wo nicht so ultra verkocht ist.
Ja. Eben.
Mittlerweile, die haben es eh so traurig. Ich meine, ich liebe die Weine aus Kalifornien. Aus selbst... Selbst die ein schwerer Napa Cabernet, wenn gereift ist, das ist, kannst du mich.
Ja, die brauchen
du catch mich
Zeit.
Immer. Und ja, wir haben einen Freundeskreis mit dem Rings und Co., die ganze Keller, Huber, Knewitz und so, ja. Krebs. Wir waren alle mal und Jülk und Reibold, wir waren alle in Kalifornien gewesen jetzt vor ein paar Jahren. Vor 2 Jahren.
Mhm.
Ja, und das war auch so eine tolle Reise. Und man hat es auch viel mitgenommen. Ja, und das ist, also wir lieben alle kalifornische Weine.
Na gut, ich glaube, du musst auflösen.
Ja, genau, Weine kommen wir nicht als das.
So, das ist eigentlich eine italienische Rebsorte, die aber dort was anderes, einen anderen Namen hat. Mhm. Nicht pur, ist nicht pur, aber ist für mich eine der Weingüter, die wirklich auch so ein ist nicht sofort kalifornisch, sondern du kommst drauf, aber das ist eher schon ein sehr elegantes Stil.
Voll.
Das ist aus dem Alexander Valley, das heißt in der warmen Ecke von Sonoma, so weit weg von Meer, aber trotzdem in Sonoma.
Mhm.
Und das ist ein Blend auf zinfandel der Basis von Ridge.
Ah.
Und das ist Geyserville 18.
Ah.
18 war dort nicht so krass unterschiedlich warm jetzt. So war normal, denke ich.
Ja.
Das war ein guter, ich glaube, die hatten kein Feuer in dem Jahr. Aber wenn, dann eher an der Küste und nicht in Alexander Valley. Und das ist ja, fast 70% Zinfandel, ein bisschen Carignan, Petit Syrah und 2% Alicante Boucher, glaube ich, für die Farbe. Obwohl die anderen 3 bringen auch genug Farben. Aber ja. Grenache und Zinfandel. Mein Zinfandel ist normalerweise eine Rebsorte, wo ich jetzt nicht unbedingt zugreife, aber von Ridge sehr gerne immer.
Okay, passt. Nice. Wieder was gelernt, finde ich sehr, sehr gut, weil Zinfandel im Normalfall halt Bogen
drum. Das ist auch, genau.
Wir haben das damals gehabt. Wo wir gearbeitet haben in Sonoma, weil es war auch Alexander Valley Zinfandel und es war so rosiniert und das Zeug hatte so viel Alkohol.
Ja, eben.
Und das war, der Wein war, weißt, wenn der Wein so verkocht schmeckt und rosiniert und die kriegen das immer gut gebacken, dass die Weine, was war der? 14,5 ist auch schon so sportlich.
Ja, aber also 14,5 Alkohol, ja, aber
das merkst du jetzt wirklich.
Also klar, du sagst, das hat
irgendwann
jetzt keine
schon,
12%, aber nee. Das ist trotzdem, der Alkohol ist halt super eingebunden.
Ja, weil die haben auch immer eine gute Frische. Und wir waren in dem Betrieb vor 2 Jahren gewesen und die haben die 2 Standorten. Der eine quasi da, wo der Montebello entsteht, südlich von San Francisco und dann in Alexander Valley oben. Wir waren unten südlich von San Francisco. Und vorhin habe ich gedacht, was nehme ich mit?
Sehr gut.
Und dann habe ich gesagt, ob.
Passt schön.
Machst du für den schönen Rotwein?
Ja,
passt super. Tag.
Genau. Damit das nicht zu kalt wird quasi.
Ja, das wärmt ein bisschen auf. Ja,
so ist es.
Herrlich.
Danke dir.
Ja, gerne.
Sehr, sehr nice.
Jetzt müssen wir wieder zurück zu deiner ganzen...
18, hier steht Bottle January 2020.
Jetzt müssen wir wieder zurück zu deiner ganzen Geschichte.
Yes.
Was ich vorher noch nachfragen wollte, so, wie würdest du sagen, hat sich die Stilistik verändert, seit du selbst übernommen hast? Hat sich da was verändert oder würdest du sagen, ich habe einfach nur weitergemacht?
Am Anfang schon. Aber das ist eine extrem handwerkliche Arbeit. So,
ja.
Deswegen bin ich auch so, also Natur, das Thema Naturwein, es ist für mich mehr eine Definition, ein gewisser Stil, aber Naturwein gibt es nicht wirklich.
Richtig, ja.
Sondern das sind immer irgendwelche Handwerker, die sich entscheiden, für manche Sachen machen oder nicht machen. Dementsprechend machst du manchmal Sachen nach deinem Instinkt und nach deiner Erfahrung und nach irgendwie nach dem Moment und nach den Instinkt und Erfahrung den Leute, die mit dir arbeiten. Und dann ändert sich eine Stilistik schon nicht dramatisch, aber schon automatisch. Mhm. Du kannst nicht weiter kopieren, was es war. Erstens, weil du ein anderer Mensch bist.
Ja.
Und zweitens, auch weil die alles sich auch verändert haben. Mhm. Die Rebe ist ein bisschen älter, wir wollen auch andere Weine produzieren. Und ja, das sind für mich auch die Punkte. Wir sind bei manchen Sachen geblieben, zum Beispiel ganz Traube Pressung. Wir sind bei manchen Sachen weg, so Botrytis, mhm. Akzeptanz für Botrytis. Mhm. War früher so 2-3%, mhm. und heute ist 0%.
Mhm.
Aber im Grunde genommen, man ist auch hier ein bisschen eine gewisse Tradition aufzubewahren. So ein krasser Cut wäre gewesen, okay, wir machen jetzt überall Cabernet Sauvignon,
ja.
oder Maischegärung bei Weißwein, ja. und dann unfiltriert und geschwefelt aus der Flasche. Das wäre ein krasser Cut.
Ja.
Das sind hier Nuancen, die mhm. vielleicht ein bisschen mehr Schliff bei der Weine gebracht haben. Auf eine Seite ist wichtig, was du denkst, auf der anderen Seite ist wichtig, was die Leute sagen, mhm. die auch viel Erfahrung mit den Weinen haben. Die sagen, wirklich ist ein bisschen präziser geworden.
Mhm. Cool.
Und ich glaube, das wäre so und so passiert. Mhm. Ich meine, der Fritz wäre mittlerweile in Rente.
Mhm. Ja.
Aber trotzdem, der hat ja auch ein bisschen so diesen Weg eingeschlagen. Und das ist quasi dann die natürliche Entwicklung. Wenn du, wirklich war schon immer ein guter Produzent, aber mhm. heute sind wir vielleicht auch in eine Stufe höher gerutscht.
Mhm.
In der Wahrnehmung, was uns die Leute sagen.
Mhm.
Und das hat auch mit der Finesse und mit der Präzision der Wein. Und die sind aufgrund dieser Entwicklung entstanden.
Ja.
Oder die haben aufgrund dieser Entwicklung stattgefunden.
Es ist schon so, also ein bisschen diese Kontinuität über die letzten 5, 6, also eure Weine jahrgangstechnisch wirklich gut kennen, durch seit, ich würde mal sagen, seit dem Jahrgang 17, 18, 19.
Mhm.
Das sind so die Jahrgänge, die ich wirklich, wirklich gut kenne. Davor habe ich einfach noch nicht so viel und so teuer Wein getrunken.
Ja. Und das ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo der Jan kam in unserem Betrieb, war mhm. ein entscheidender Moment,
mhm.
weil dann, und ich bin quasi technischer Betriebsleiter geworden, es gab hier nie eine Figur, die das Ganze ein bisschen vereint hat. Und diese Koordination und diesen Zusammenarbeiten und sich blind verstehen, wir müssen nicht so groß reden. Wir gucken mhm. uns an, wenn es darum geht, ob wir das ernten oder nicht. Und wir wissen ganz genau, was der andere will und was der andere weiß.
Ja.
Und dann ist die Chefin auch immer dabei, die kann sehr gut Trauben probieren.
Mhm.
Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, das ist Teamgeschichte, weil also das ist kein Job, den du alleine machen kannst.
Ja.
Das ist zu viel und zu komplex. Und das ist immer, also das ist auch das Coole, wir sind ein sehr junges Team. Wir sind auch dementsprechend gut drauf, sage ich mal, mhm. auch während der Lese. Wir lachen viel
mhm.
und das macht auch die Stimmung.
So, wir sind auch
so manchmal ein bisschen kindisch, aber so sind wir. Ja, es ist halt so schon witzig.
Ja, aber das brauchst du doch. Du brauchst eine gute Stimmung, sonst.
Ja, und wir machen, sag ich mal, nur Wein, gell?
Ja.
Also, es ist auch wichtig für uns und es ist auch eine gewisse Landschaftspflege, Tradition, Aufbewahrung und so weiter. Aber wir produzieren irgendwas, was Freude geben soll. Und wenn die Stimmung gut ist, dann ist schon mal ein bisschen Freude auch drin in der Sache.
Das ist sicher.
Deswegen, also. Es ist schon sehr lustig. Wir probieren auch sehr viele fremde Weine.
Ja.
Wir haben dieses Jahr versucht, das in quasi, wir haben gesagt, wir schaffen 10 Meter. So als Flasche.
10 Meter, finde ich gut.
Und das haben wir am Schluss geschafft.
Nicht schlecht.
Und das waren, ja, wir haben viele Weine auch gespuckt, logischerweise.
Ja.
Aber da waren wir hatten ein paar sehr gute Leute dort, unsere Azubi, die jetzt da sind.
Mhm.
Und da war auch ein Österreicher, der Martin Bacholbinger mhm. aus Linz.
Mhm.
Und ein Italiener, der ist Emilio Santi. Und der kommt aus Piacenza, das ist der erste Mensch aus Piacenza, der hier zur Praktikum kommt. Und ich war besonders stolz.
Ja, sicher.
Und die zwei, die haben sich sehr, sehr gut verstanden. Und zusammen mit unserer Azubi, die hatten richtig Lust.
Cool.
Zu probieren. Super. Und dann haben wir fast jeden Abend gekocht.
Cool.
Und dann jeden Abend 5, 6 Weine probiert.
Ja,
das ist schon. Die sind ja 20.
Da geht das noch ganz, ganz leicht. Ja, ja.
Aber morgen sind wir sind doch fitter. Weil, ja, also die Erfahrung
die spielt auch
eine Rolle. Ja, eine Riesenrolle. So die Memory von Leber.
Ja, ja.
Naja, aber ich probiere tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich liebe Weine zu riechen, zu schmecken.
Ja.
Aber du musst auch irgendwann auch ein bisschen so lernen zu spucken.
Ja, sicher.
Weil du kannst nicht immer, trinken.
Das ist wahr.
Besonders wenn man viel probieren möchte.
Ja.
Lieber lasse ich ein bisschen was in der Flasche und das trinke ich dann am Schluss.
Ja.
Aber ich liebe, Wein blind zu probieren und versuchen zu erraten, was es ist, was es sein kann.
Das ist geil.
Ja, das ist super sehr, sehr lustig.
Das ist irgendwie nur der Bubble.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die Leute außerhalb das cool finden. Das ist mir auch egal.
Nein, ich glaube, die denken sich einfach,
was ist mit
auf
Serien?
Der Hölle machst
ja.
du?
Ja.
Warum?
Und wie kommst du drauf, dass du da jetzt irgendwie was sagen kannst, was das ist?
Ja.
Also das, glaube ich, ist...
Aber wenn du das vor anderen Menschen... die nicht in der Branche sind, ein Wein nagelst bis aufs Weingut.
Ja.
Und dann ist schon jeder.
Ist schon cool, ja.
Und egal wie, ich weiß nicht warum, wenn wir auf Hochzeiten sind von Freunden oder auf Festen von Freunden, wo einfach andere Menschen dabei sind,
ja.
die nicht nur in unserer Branche arbeiten. Mhm. Es sind Ärzte, es sind, keine Ahnung, Menschen, die bei der BSS schaffen, die egal was, Kfz-Mechaniker, wie auch immer. Am Schluss, man spricht immer über Wein.
Mhm.
Und es ist immer, ich meine, das hat dieses Mysterium und diese Faszination in den Job, was irgendwie jeder will auch irgendwann eine Lese mitmachen.
Mm.
Und also, sag ich mal, Gott sei Dank, weil das ist also, wir leben auch davon, dass die Leute fasziniert sind. Wir verkaufen auch diese Faszination.
Ja. Ja. Das stimmt.
Sonst manche Preise für 0,75 Liter 0,75 Liter vergorene Traubensaft.
Natürlich, wenn du es nur so betrachtest.
Ohne Faszination.
Geht es ja nicht aus.
Wäre schwierig, gell?
Ja, ja.
Deswegen.
Sicher, die Emotion, die Faszination gehört dazu.
Es ist nur Emotion.
Ja.
Im Grunde genommen, das ist mittlerweile ein halber Liter Rotwein, ein halber Liter Weißwein.
Mhm. Ja.
Aber das Etikett macht extrem viel aus. Deswegen manche Weine trinke ich nicht unbedingt. Also manche Weine trinke ich gerne blind oder probiere ich gerne blind, aber manche Weine, die will ich einfach mal auch nur trinken.
Ja.
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 Es sind schon zwei verschiedene Sachen. Einerseits das Blindprobieren, das unendlich lustig ist, aber natürlich immer so ein bisschen Hirnkapazität erfordert.
Mhm.
Und dann irgendwann willst du einfach hinsetzen mit einem wirklichen Glasl Wein und einmal genießen.
Ja, und mach es mal, willst du einfach einen Wein, auf den du dich freust, einfach aufmachen und kosten und trinken. Und wenn du den dann blind machst, dann hast du vielleicht das Problem, dass er da blind gar nicht so schmeckt, weil halt einfach diese Emotion auch über das kommt, was du da vielleicht einmal geleistet hast oder gekauft hast oder den Wein irgendwo, weiß nicht, irgendwo mitgenommen hast oder so, der für dich zu irgendeinem Ereignis zusammensteht quasi. Wenn du das dann blind machst, dann verlierst du das ein bisschen und das ist auch schade.
Letzte Woche war ich da eben in Österreich und dann haben wir alles blind probiert.
Mhm.
Und dann habe ich, ich habe alles gespuckt, weil ich sehr ziemlich müde war vom Fahren. Sind doch 7 Stunden, sechs Stunden. Und dann irgendwann kam ein Wein. Was war der 5., 6. Wein oder irgend sowas? Weißwein. So, gerochen. Ich habe den Spuck genommen und so. Und ich habe den geschluckt.
Ja.
Ich so, alter Schwede, warum will mein Körper den Wein nicht spucken? Ja. Und dann war von Raveno Le Clos 2020 eine Flasche, die ich durchaus nicht so jeden Tag trinke.
Ja.
Und ich war sehr froh, dass ich den Wein quasi, ich habe den nicht genagelt, ich habe es nur genagelt, dass Chardonnay ist und aus Burgund, aber ich habe den ganz woanders gesteckt, nicht in Chablis, sondern unten. Aber ich habe diese Qualität geschmeckt. Und gleichzeitig hatte ich letztes Jahr zum allerersten Mal, ich bin 1985 und 1985 war in Italien ein sehr, sehr besonderer Jahrgang.
Echt?
Und es war Jahrhundertjahrgang.
Mhm.
Und da gab es einen Wein, der die Geschichte Italiens quasi revolutioniert hat. Mhm. Und diesen Wein war Sassicaia 1985.
Ja, okay.
Das war der erste unter Punta Parca Wein Italiens. Und es war in Jahren, wo in Italien, in Österreich, in Deutschland diese Skandale gab.
Ja,
genau.
Und das hat dann wieder, das hat im Prinzip eine ganze Nation mitgenommen, diese einen Wein.
Mhm.
Und das war auch im Prinzip ein Startup, weil Sassicaia war kein Barolo oder kein Gianni Classico, damals war Gattinara auch sehr, sehr wichtig und so Geschichte. Das heißt, im Prinzip was Neues, was Fremdes, Rebsorte Technik, hat eine ganze Geschichte revolutioniert und ich träume von diesem Wein, seitdem ich 20 bin. Und letztes Jahr kam der Matthias Polas zu uns, zu einer Probe und er hat eine Flasche original mitgebracht, weil es gibt auch viele gefälschte Flaschen.
Ja, ja.
Und dann haben wir gesagt, wow, die machen wir nicht blind.
Ja.
Dann haben wir es aufgemacht, dann probiert und gesagt, scheiße. Alter, das wäre sau cool gewesen, die blind zu machen, weil der Wein war unglaublich. Das war unglaublich. Ja. Niemand hätte bei weitem gesagt 85.
Ja.
Der Wein war noch dunkel, der war noch fast reduktiv. Und ich so,
ja, okay,
jetzt, ich verstehe jetzt, warum die damals, warum diesen Wein damals
so,
so krass
ja.
war.
Ja.
Und ja, trotzdem haben wir das nicht blind gemacht, weil ich wollte diese Magie nicht.
Ja.
Genau.
Ich wollte es nicht riskieren, diese Magie zu zerstören.
Ja.
Und deswegen, aber im Nachhinein habe ich gesagt,
ja,
perfekte Flasche, sensationell.
Aber sensationell. Bitte, wie cool.
Ja.
Das ist schon nice, so deinen absoluten Traumwein zu kriegen. Hast du sowas, Michi? Hast du so diesen anderen Wein?
Nein, muss ich sagen, eigentlich.
Ja, nicht. Weil, also unser Jahrgang, wir sind beide 93er. Das ist in Österreich nicht besonders gut.
Und das ist Bordeaux auch nicht leid. Aber günstig.
Ja, günstig.
Aber 93 war tatsächlich europaweit
nicht besonders gut, ja. Wir haben es schon versucht.
Ja. Ich habe aber zum Beispiel aus Napa gibt es geile Sachen, ja, aus Anfang der 90er Jahre.
Notiert, passt.
Es gibt, wir müssen gucken, es gibt ein, es heißt California Wines, Margot Schmidt. Das kann man googeln einfach. Und der hat sehr viele alte Kalifornier. Und da gibt es schon geile Sachen. Bei 93 war in Kalifornien eigentlich ganz okay, also normal. Das war kein schlechter Jahrgang. Und deswegen, und wenn man irgendeinen Cab, Napa Cab oder Alexander Valley oder wie auch immer, was es ist, es gibt geile Sachen, richtig. Aber Bordeaux ist leider.
Ja, Bordeaux ist ganz schlecht.
Ja.
Selbst die ganz Guten sind, die sind halt günstig.
Ja.
Genau, aber das brauchst du einfach nicht machen. Das haben wir schon gelernt.
Ja, es geht. Also für wenig Geld geht es schon. Also man hat es probiert gehabt.
Ja, ganz genau.
Das war diese Mouton. Das ist 93 ist der Mouton mit der, das ist quasi, das, die haben nicht mehr die Malerei drauf. Ne?
Mhm.
Und da ist eine Skizze von einem nackten Körper drauf. Und in Amerika war das verboten. Das war quasi, ich hatte eine Flasche getrunken, die Reimport war. Und da war oben nur Cremefarbe. Und
so, wirklich?
Wo ist das Ding? Ja, ist der USA Reimport. Der Wein war ganz okay. Ich glaube, wir waren eingeladen auf der Flasche.
Okay, na dann.
Sehr gut. Deswegen, das war nicht so schlimm.
Wunderbar. So, sind wir wieder zurückgehen.
Ja.
Also was mich wirklich nur interessiert hat, wir haben jetzt eh schon ein bisschen darüber gesprochen, was sie verändert hat oder wie du so ein bisschen die Veränderung wahrnimmst, seitdem du angefangen hast oder seitdem du übernommen hast. Mich würde es trotzdem nochmal interessieren, wie waren die Jahre 2013, 2014 für dich, also die ersten Jahre oder ersten Jahrgänge, wo du nach diesem ersten Schock quasi wirklich verantwortlich warst für das Ganze. Du hast da gemeint, da war eigentlich ein Außenbetriebsleiter noch nicht da, gell?
Da war jemand anders.
Genau. Und wie war das da, dieser Einstieg in diese volle Verantwortung? Hast du da schon angefangen zu überlegen, was könnte man anders machen? Oder war das damals halt einfach nur so dieses, okay, passt, da müssen wir jetzt durch quasi?
Nee, schon. Wir haben schon manche Sachen angegangen.
Mhm.
Das Thema zum Beispiel, die Weine auf der volle Hefe zu lassen und nicht abzustechen. Das haben wir gleich umgesetzt in 2013.
Mhm.
Aus Bauchgefühl.
Ja.
Und ohne groß nachzudenken, was sein kann oder nicht.
Mhm.
Weil man einfach, man war damals auch ein bisschen mehr, ja, also umso jünger, desto mehr nach, ich sag mal, vielleicht verkopft ist nicht das richtige Wort, aber man sagt, ja, wir lassen die Weine immer auf der volle Hefe. Heute probieren wir, und die lassen wir meistens auch auf der volle Hefe.
Ja,
aber wir stellen uns mehr selbst in Frage. Damals war mehr, ein Wein muss auf der volle Hefe bleiben bis Juni, egal. Mhm. Im Nachhinein hätten vielleicht manche Weine auch nicht unbedingt bis zum Schluss auf die Folie. Das hat ein bisschen vor allem in den jüngeren Jahren an Trinkfluss gekostet. Ja. Und dann kam das Jahrgang 2014, war eigentlich ganz gut, war entspannt. Obwohl im Rest von Deutschland ein bisschen schwierig war. In Österreich auch,
glaube ich. Ja, in Österreich war es ein schwieriger Jahrgang.
Aber hier waren wir schon reif, wo es dann angefangen zu regnen hat.
Mhm. Ah, okay. Okay.
Das heißt, wir waren einigermaßen fertig und dann waren die letzte Sache und dann kam der große Regen. Mhm. 2015 dann, ich habe gesagt, ja, wir machen nichts und das und jenes. Und dann waren alle Weine, alle Lager ein bisschen September 2016 gegoren. Alle Lager.
Puh.
Und das war extrem uncool, weil es ist alles mit 14 Gramm stehen geblieben.
Na.
Und das war wirklich ein ganzes Jahr.
Das stresst ja unendlich.
Das ist richtig schlecht.
Ja.
Das hat mir, aber wir haben ultra viel gelernt. Mhm. Heute sind die 15er richtig toll.
Ja.
Mhm.
Aber ich habe gesagt, denn das mache ich nicht mehr.
Ja.
Mhm.
16 wiederum war wieder, da war man sehr angstbeladen und das schmeckst du ein bisschen in den Weinen. Die sind noch sehr zugenagelt.
Mhm.
Die werden schon, also wenn du eine geile Flasche 16 hast, musst du dekantieren.
Ja.
Das ist ein bisschen ein verkopfter Wein.
Mhm.
Es entspannt sich, aber es braucht Zeit.
Ja.
Und ab irgendwie 18, 19, auch dank den Jahrgängen, haben wir ein bisschen mehr an Freiheit.
Ja.
Mhm.
Und oder, ja, mentale Freiheit und Flexibilität.
Mhm.
Und das war extrem wichtig. Mehr das Endziel und nicht der Weg im Blick.
Ja. Weil sonst gehst du halt eigentlich nur den nächsten Schritt und überlegst da Sachen eher für die Kurzfristigkeit, aber in Wirklichkeit musst du ja auf das langfristige Ziel schauen.
Und das ist ein großes Thema in der Weinbranche. Man vergisst teilweise wo wir hinwollen und warum wir das machen. Wir produzieren ein Genussprodukt und muss auch ein Genuss sein, das zu konsumieren. Die Leute, die wissen gar nicht, was bedeutet so 6 Monate auf der Vollhefe, die können das, die checken, also die sollen das auch nicht checken. Wenn sie wollen, die kann man mal gerne nehmen und wir gehen durch die Keller und ich erkläre, was passiert und hin und her, aber das checkst du, das ist nur eine Sache quasi internos.
Mhm.
Der Wein muss einfach schmecken. Und du musst deine Stilistik ganz klar im Kopf haben. Und manchmal kommt man an denselben Endpunkt durch verschiedene Wege. Und das haben wir gelernt in den letzten Jahren. Ein bisschen freier zu sein.
Mhm.
Tatsächlich. Mhm. Wir kühlen die Gärung nicht mehr.
Ja.
Seit 2020, 19.
Mhm.
Weil uns das einfach auch besser schmeckt.
Ja.
Und das war zum Beispiel ein Parameter, wo wir wieder ein bisschen was weggenommen haben. Gleichzeitig, wenn jetzt ein Wein auf der Vollhefe nicht schmeckt, den ziehe ich ab und fertig aus, Abfahrt. So. Ich mache nicht so rum mit mir selbst. Du musst immer, es gibt, ich weiß nicht mehr, wo das herkommt, aber irgendwann hatte ich auch so, das Italiener, wie man es hört, die ganzen Artikel, die passen nicht immer. Und ich habe gesagt, der Glas lügt nie. Und dann haben alle gelacht. Und ich sage, hey, was ist? Es stimmt.
Ja.
Das Glas. Weil es gibt auch der Gerät.
Ja. Ja.
Aber das ist tatsächlich auch unser Motto. Probier.
Ja.
Du kannst dich selbst anlügen, aber es bringt ja nichts. Du musst einfach mal deine nicht nur deine, sondern das von ganzem Team, einfach mal deine Sinne zu hören und wenn was ist, unser Job ist, wir wissen, was wir machen können, um woanders dann zu kommen. Und deswegen, also das ist halt verdammt wichtig, denke ich. Und ja, das passt. Das sind wir freier geworden.
Ja.
Aber fokussierter, was das Ziel ist.
Mhm. Aber dieses Freiheit nehmen ist wahrscheinlich auch extrem schwierig und anstrengend am Anfang einmal. Also ich glaube, es dauert einfach eine Zeit lang, wo du Sachen machst und merkst, okay, passt, das ist jetzt gut, was da passiert. Und dann kannst du langsam so ein bisschen diese Freiheiten nehmen. Also, dass es nicht gleich ab Tag 1 geht, ist klar.
Sicher. Das ist ja klar, weil du auch die Erfahrung nicht hast.
Ja.
Und weil du denkst, dass manche Sachen zu machen der Teufel ist. So, jetzt keine Ahnung, ein Wein zu, weiß ich nicht. Jetzt fällt mir wirklich nur den Beispiel mit der volle Hefe oder der feine Hefe.
Ja.
Aber manche Jahre passt nicht. Und man muss sich auch ein bisschen so entmythisieren in der Weinbranche.
Ja.
Es gibt so Mythen, ich weiß nicht, wo die herkommen, aber die waren ja plötzlich da. Oder zu viel Schwefel, zu wenig Schwefel. Das musste immer nach dem Jahrgang gehen ein bisschen. Und nach der Erfahrung, okay, wir haben das damals so und so gemacht, das hat gut funktioniert. Sind die Bedingungen ähnlich? Oder sind sie nicht ähnlich? Wie schmeckt das heute? Könnt ihr das vielleicht ein bisschen mehr Schwefel vertragen? Wie auch immer. Probierst du Weine? Und das ist, ich finde es auch zum Beispiel, es gab eine Phase, wo wir irgendwo gefahren sind, haben wir was gesehen, fanden das cool und sind mal heimgekommen und haben das alle nachgemacht. Und es hat ja null gepasst.
Ja. Ja.
So, dass irgendwas kopiert, einfach so, weil es so ist. Keine Ahnung, die 10.000 Stücke Projekte, was man in Burgund hat.
Ja. Ja.
Das passt dort, aber mittlerweile, wenn du mit Leuten dort sprichst, die hätten gerne ein paar weniger Stücke Projekte und die könnten ein bisschen höher gehen, weil die Probleme haben mit Perro.
Ja.
Die könnten mit wenig Begrünung arbeiten, wie jetzt Österreich, Deutschland oder teilweise Italien. Und die hätten schon andere. Und die ziehen jetzt die Rebstöcke hoch.
Mhm.
So wie wenn man das sieht bei der ganzen Junge, die den Laubwand nicht auf Brusthöhe schneiden, sondern die lassen das hochwachsen.
Ja.
Immer so ein bisschen kreativ bleiben und frei.
Aber das finde ich schon unfassbar faszinierend. Ne? Wir reden da trotzdem von 76 Hektar. Wir reden von einer unfassbaren Geschichte, Tradition und einem unfassbaren Druck, weil wenn da Bürklin Wolf draufsteht, dann muss das ja fetzen. Ne? Und da gleichzeitig aber diese Freiheit zu erlangen, dass du sagst, wir müssen, und du hast vollkommen recht, wir müssen frei entscheiden. Aber ich denke mir halt, ja, wenn ich meine 3 Hektar mache quasi, ja, wo ich dafür verantwortlich bin, das ist mein Wein, wenn ich das so mache, dann sage ich, ja, passt. Die Erwartungshaltung ist, ja, das ist dein Wein, das hast du überlegt. Da ist so viel mehr dahinter. Also das finde ich schon ultra stark, dass man das schafft, sie diese Freiheit zu holen. Es ist schon mega.
Die 76, 78 Hektar, die fühlen sich nicht so an wie 6 oder 78 Hektar, weil du hast die ganze Maschinerie und du hast das Team, das passende Team, die Infrastrukturen sind da, dass wir sogar flexibler, schneller und wirklich einsatzbereiter sind wie manche Weingüter, die zu zweit sind, aber 10 Hektar machen.
Ja,
das ist verdammt schnell und wir können umentscheiden. Und während der Lese, wir wollen einen anderen Weinberg ernten, zack, bam, 60, 70 Leute rübergefahren, weil die Logistik da ist.
Ja, ja, sicher.
Diese Freiheit und diese Entspannung, es kommt logischerweise von der Chefin, weil wenn sie nicht entspannt wäre,
voll.
Ja, kann schon, ja. Aber wir wissen ganz genau, wo wir ihn wollen. Und diese Identifikation, was wir am Anfang gesagt haben, die muss da sein, weil ansonsten kommt das ganze andere nicht. Und dieses Commitment und dieses sich reinfügen in das Ganze, muss. Also weil du, wenn du auf dem Niveau spielen willst und das, was wir wollen, und das ist von der Chefin, von uns auch mittlerweile, aber das war am Anfang, der Grundgedanke, wir produzieren Top-Weine, die reifen können.
Ja.
Und dann auf geht's.
Ganz easy. Top-Wein, der reifen muss.
Und das war ein bisschen auch, was der Fritz gemacht hat damals. Gell? Ja. So die Chefin, die hat das bestimmt erzählt, die kam zu ihm und die haben gesagt, okay, wir machen jetzt Einzellage ohne Prädikaten und am besten die reifen 20 Jahre.
Ja.
Und der war auch so ein ganz ruhiger Typ. Er hat gesagt, jo,
mach mal.
Das gemacht.
Es ist schon extrem klar, geil.
Die Lage, ihr gebt das her, gell? Und Riesling, wir haben Gott sei Dank eine der Top-Weißwein-Rebsorte als autochtone Rebsorte.
Ja, das hilft.
So, was willst du mehr?
Mhm.
Und deswegen, ich verstehe manchmal auch die Diskussion mit Riesling. Was, also jetzt,
aber
jetzt geht's richtig
wirklich,
ab.
Ja. Sagt wirklich wer Riesling?
Ja, die Deutschen sagen, Riesling ist nicht so cool. Sind die Einzige.
Was?
Ja.
Komisch.
Er ist sehr ganz komisch.
Ja,
ist schon
die lassen sich jetzt ein bisschen. Ich liebe Chardonnay, logischerweise.
Ja.
Muss man ja.
Wäre nett.
Richtig. Ich liebe auch Grüne Veltliner. Ich liebe Furmint.
Ja.
Ich liebe, keine Ahnung, Cataratto. Ich liebe alle coole Weißwein-Rebsorte, die nicht unbedingt nur nach der Rebsorte schmecken, sondern nach dem Ort, wo die gewachsen sind.
Voll.
Und alles andere ist uninteressant.
Mm.
Oder hat auch seine Berechtigung, logischerweise. Ja. Ein leckeres Sauvignon Blanc ziehe ich mir auch manchmal am Pool. Einfach ein schönes Sauvignon Blanc, ultrafruchtig, mit so ein bisschen Zucker. Hopp.
Ja. Du kannst nicht nur der Zeitpunkt passen. Ja.
Man kann nicht auch immer nur diese blinde Verkostung machen.
Ja.
Man muss manchmal auch genießen. Ja, deswegen.
Jetzt hast du diese eine Rebsorte, mit der du ausschließlich arbeitest. Wenn es irgendeine andere gab, der zweite, welche war es, die du haben wollen würdest? Wow. Mit denen du Weine machst. Nicht, was du am liebsten trinkst, sondern was du am liebsten zum Arbeiten hättest.
Was ich gerne machen würde, wäre wahrscheinlich Sangiovese.
Sangiovese.
Jetzt ist ja, es ist ultra Bock. Oder ja, so. Ich vermisse manchmal ein bisschen die Rotweinmacherei.
Ja. Mhm.
Aber andererseits, ja, was soll ich machen? Das ist also.
Man kann ja gute Sangiovese kaufen und trinken.
Wir haben Sangiovese hier. Im Betrieb.
Wirklich?
Ja, was? Ja, es wird in den 90er gepflanzt, es sind 0,2 Hektar Versuchsanlage. Und wir haben nachprobiert, das Haus zu bauen. Schlechte Nachricht. Der Klimawandel ist doch nicht so, nicht so krass hier, dass man die Temperaturen hat. Ja. Wir haben hier das Problem tatsächlich, dass diese unregelmäßige Regenperiode oder diese Up and Down mit Kälte und Wärme im Sommer, das ist das Problem, das merkt man ja. Aber es ist noch nicht so weit für Sangiovese. Mhm. Und vielleicht, ich weiß auch nicht, es gibt tausende Klone von Sangiovese, logischerweise, und das ist bestimmt ein schlechter.
Ja.
Es kommt aber in unser Rosé und das macht dann schon, das macht so ein bisschen, okay. Es gibt doch noch ein bisschen was. Ja, ansonsten Klassiker, also der Pinot Noir und so weiter, das ist alles schön und gut. Hätte ich auch schon Lust, aber Sangiovese würde mich schon reizen.
Ja.
Ja. Weil ich habe viele Freunde in der Toskana und ich mag gerne die Region, ich mag die Menschen dort. Deswegen, das zieht mich auch ein bisschen in die Richtung. Ja, oder also, wie gesagt, Cabernet, Napa Cab. Das ist was ich gerne trinke.
Das finde ich schon cool für das, dass du gesagt hast, Kalifornien, das interessiert mich eigentlich gar nicht.
Mittlerweile, gell?
Mittlerweile. Absoluter Fanboy.
Ich wollte damals nach Chile.
Aber Chile ist auch cool.
Das ist auch cool. Und ich war dann in Chile später. Ich habe so viele Freunde aus Chile.
Ja.
Warum auch immer. Aber wir sind, und ich liebe Chile und ich mache die Weine sau gerne.
Ja.
Aber es hat nie geklappt, dass ich dort eine Lese gemacht habe. Ja, weil das ist auch, mittlerweile ist anders, aber damals, vor 15 Jahren oder 20 Jahren mittlerweile, war Chile eine sehr, sehr verschlossene Gesellschaft, was Wein angeht. Es waren nur Großkellereien, keine kleinen Weingüter, keine kleinen Produzenten. Das war gerade Beginn der Zeit. Und ja, dann wir hatten keine Kontakte und.
Keine Chance.
Ja, kommst du nicht rein.
Ja.
Obwohl chilenische Weine, mittlerweile gibt es auch coole Sachen. Aber auch die alte Klassiker, Cabernet aus Maipo und so Geschichte, ist auch saulecker.
Mhm.
Wenn man mittlerweile findet man nichts mehr, aber vor 10 Jahren hast du noch was gefunden ab und zu.
Immer das alte Spiel.
Schwierig. Vor allem durch also Instagram ist cool, aber das hat auch ein paar Sachen kaputt gemacht, weil wenn die Leute das wissen, dann plündern die Weinkarte.
Richtig.
Und zack, vorbei.
Sofort wieder vorbei, ja.
Ja.
Was ich jetzt voll gerne noch ein bisschen diskutieren würde, wenn wir schon beim Thema Riesling und Rebsorten sind, die Lagen bei euch. Magst du mir ein bisschen einen Überblick geben für alle, die jetzt Bürklin vielleicht nicht so in der Tiefe kennen? Wie ist das Ganze einerseits bei euch strukturiert? Ich meine, ihr habt ja nicht das reguläre VDP-System, sondern ihr habt ja ganz eine andere Pyramide.
Ja, also eigentlich der normale VDP, also das Großgewächshaus der Lager, Zweiner, Gutswein, hat sich ein bisschen an den System hier inspiriert. Das sind halt die 4 Stufen. Wir sind bei unserem ursprünglichen Namen geblieben, mit GCPC Village und Pfalzalt, weil das war damals, wo 94 die Chefin das entworfen hat, es gab keinen Namen und dann hat man sich der bestmögliche Nachbar genommen und das einfach, sage ich mal, kopiert, weil die Klassifikation war schon da, von 1828. Und dann war tatsächlich die Entscheidung eine Sorte, weil dann ist die Sorte quasi nicht mehr ein Parameter, sondern nur die Lage.
Mhm.
Und dann haben wir das Glück, dass wir wirklich, also die Familie, die beide Familien, die haben auch immer gut geheiratet, sag ich mal.
Ja.
Und wir haben auch heute in alle Ortsweine sind auch nur Lage drin.
Mhm.
Das heißt, wir haben diese neuen Grand Cru, die auch große Gewächse sind, die gehen durch die ganze Verkostung von VDP und die werden bei der VDP-Verkostung auch bei der Grand Cruz präsentiert, jetzt in Wiesbaden, in Mainz und so weiter. Und das ist halt ein riesen Schatz von Rupertsberg, da wo die Böden ein bisschen tiefer sind und die Weine ein bisschen saftiger. Über Deidesheim, wo diese Frucht fast mediterran angehaucht immer rauskommt. Und dann im Forst ist halt so pure Mineralität. Mhm. Gerstück, Bechstein, ungeheuer. Jesuitengarten kommt vielleicht irgendwann. Mhm. Sicherlich irgendwann kommt, der ist jetzt noch in der Ortswein. Mhm. Und dann immer was nicht so viele Weingüter haben, weil in Machenheim, es gibt außerhalb von Odinstal ist eine andere Geschichte, die sind oben am Berg.
Ja. Ja.
Und ja, unten es sind ein paar Forster, die im Besitz haben. Ansonsten ist viel Genossenschaft auch. Mhm. Die machen auch einen tollen Job, aber ein bisschen andere Weine. Und dann haben wir tatsächlich die 6 Premier Cru in Wachenheim. Und Wachenheim ist sau cool, weil in ganz, ganz wenig Platz gehst du von Gerümpel, was am Bechstein grenzt, das heißt Basalt, das heißt sehr, sehr mineralisch, sehr geradlinig, so wirklich sehr puristischer Wein. Und dann läufst du 300-400 Meter, bist du an den quasi Nordende der Bereich und bist du in Böhlig. Mhm. Und da hast du Kalk.
Ja. Mhm.
Und dann gibt es Altenburg mit Lös, Rech und Goldbechel, wo Buntsandstein drin ist. Und jetzt seit neuestem haben wir auch die Terrasseanlage in Schlossberg. Mhm. Das ist links von der Burg. Und ja, das ist halt so, dass die, ja, das sind 6 unglaublich verschiedene, unterschiedliche Weine innerhalb von ein paar hundert Meter. Mhm. Dann haben wir die Hohe Burg auch, das ist Robertsberg. Mhm. Das ist ein bisschen ein Solist, weil das hat diese Robertsberger Frucht. Und das ist aber der einzige Premier Cru. Ja, und dann gibt es die 4 Ortsweine, Wachenheim, Forst, Deidesheim und Robertsberg. Und da gibt es auch so Fanbase. Fast jeder mag Forst. Mhm. Viele mögen aber tatsächlich mehr Robertsberger, mhm, weil es ein bisschen runder ist. Und das hat diese Saft und Mineralität, diese Salzzitrone. Mhm. Und Wachenheim ist ein bisschen mehr tänzelnder und ein bisschen mehr so floral. Und Deidesheim hat diese Frucht, die sehr präsent ist und sehr vordergründig, aber gleichzeitig auch irgendwie so fast mediterran Kräuter und Salzigkeit. Mhm. Ja, und dann das tatsächlich schwierigste Wein ist der Gutswein, mhm, weil da musst du liefern. Mhm.
Da musst du wirklich liefern, ja.
Und das ist schon, also der kostet jetzt, das ist ein Wein, der sich jeder leisten kann. Das ist ein 14,50 Euro Wein, das heißt, das kann jeder probieren. Es, mhm, steht trotzdem Böcklin Wolf drauf, das heißt, du kannst da nicht einfach mal so, ja, wir gucken mal, dass irgendwie auf geht, sondern es ist auch viel Holzansatz. Das ist sehr wichtig für uns, die traditionelle Holzfässer zu benutzen. Und das ist letztendlich dann nur, beim Probieren ist nur die wir probieren von oben nach unten, das heißt, selbst in der Gutswein sind so viele Lager drin, mhm, die das nicht gerade geschafft haben in der Ortsweinkübel. Mhm. Und das ist brutal wichtig. Lieber mache ich, lieber verkaufen mir teilweise Sachen als Fassware, wie dem Gutswein zu verdünnen. Mhm. Mhm. Weil das bringt nichts.
Ja.
Man hey, versucht, der Ziel kaputt ist, das logischerweise, ja, nicht zu machen.
Ja.
Aber du hast immer mal wieder Probleme in manche Parzelle bei der Größe. Und da ist die Größe wieder ein Vorteil.
Mhm, weil du kannst
auch Sachen, ja, manchmal weglassen.
Ja.
Weil der Gutswein muss absolut 200% sich sitzen. Gell?
Mhm. Ja.
Sicher.
Du kannst nur excuse. Weil das ist auch der Wein, den die meisten Leute vielleicht kaufen können.
Ja, ja, sicher.
Von den anderen gibt es immer nur ein paar tausend Flaschen. Jetzt, mhm, Wachenheim ist wichtig, Robertsberg ist wichtig von der Menge, mhm, aber Gutswein gibt es 150.000 Flaschen.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist ein Wein, der Böcklin für alle da erstellt.
Mhm.
Das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, und das ist auch der Einstieg. Wenn das nicht funktioniert quasi, dann gehe ich ja nicht weiter rauf.
Nee, warum also, soll ich auch?
Wenn ich merke, das schmeckt mir voll natürlich, dann will ich das drüber probieren oder dann interessiert mich vielleicht die nächste Stufe. Wenn ich sage, das war okay, geht sich das halt nicht aus.
Ja, du kannst, du wie du sagst, warum soll ich mal weitermachen?
Genau.
Ja.
Es gibt so viele geile Weine, ja, auf der Welt, dass, okay, fertig, abgehakt.
Genau.
Tschüss.
Ja, nächster.
Ja.
Ja.
Ja, interessiert mich denn. Das ist auch, also, das haben wir auch erlebt. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren tatsächlich auch sehr, sehr viel Energie in das Thema Gutswein, Ortswein reingesteckt. Es kam dann auch so, wir hatten einen Importeur, die haben gesagt, wir wollen nur Pechstein kaufen. Also, boah, ja, ich auch. Nee, es geht nicht. Komm, ne? Hopp, ja, probier mal. Aber musst du auch liefern. Du kannst nicht nur erwarten, dass, genau, dass es geht, nur weil du das Etikett draufgeklatscht hast.
Richtig. Du musst liefern und du musst von Sekunde null liefern. In Wirklichkeit, weil du hast natürlich bei den größeren Weinen kannst du sagen, okay gut, die Leute, die was sie sowas dann leisten, die geben dem Luft, die geben dem Zeit, da warst du, okay gut, das ist vielleicht eigentlich jetzt zu jung, das sollte ich vielleicht noch nicht jetzt aufmachen, das lege ich vielleicht noch weg. Da musst du liefern.
Und das musst du einfach schmecken.
Das muss sofort schmecken, jetzt in der Sekunde. Ja.
Und ich probiere das auch sehr gerne mit meinen Eltern deswegen, weil die wissen gar nicht, was Holzfass Vollhefe, Spontanvergoren bedeutet. Keine Ahnung, die haben keine Ahnung. Den interessiert das auch nicht so wirklich. Aber die können mir sagen, schmeckt es oder schmeckt es nicht.
Ja. Richtig, ja.
Und dann probiere ich mal und versuche mal zu interpretieren, was nicht geschmeckt hat, was nicht was geschmeckt ist, hat. Ja. Und dann kann man die Cuvée ein bisschen ändern, Sachen weglassen, Sachen dazu. Mhm. Und deswegen.
Das ist ein guter Indikator. Ja.
Es ist der wichtigste Indikator. Und dann musst du auch die Flasche leer trinken, ohne über den Wein zu sprechen.
Ja.
Das heißt, du musst den Wein, das musst du eigentlich das machen, was ein Wein auch machen soll. Der muss die Speise begleiten und dann muss dann Tisch sein und die Konversation über andere Themen irgendwie wie ein Enzym quasi beschleunigen und stimulieren. Aber man darf auch nicht die ganze Zeit nur über Wein reden, weil das ist auch irgendwann auch mal
irgendwann ist Fahrt, ja.
Das ist wie, ich war auch gerne Fahrrad.
Ja.
Und manchmal treffe ich mich nicht so gerne mit anderen Fahrradfahrern, weil man spricht dann immer nur über Fahrräder oder Fahrradfahren. Ich liebe das.
Ja, genau so ist es. Weißt du, hin und wieder mit Leuten zusammensitzt und eine gute Flasche Wein trinkst, die ganz was anderes in die Runde mitbringen und nicht das Thema Wein. Das ist schon immer wieder angenehm.
Ich liebe über Wein zu reden.
Sicher.
Aber ist mal so ein Gutswein muss, oder alle Weine müssen auch in einen Kontext befallen, wo man das nicht.
Verständlich.
Jetzt haben wir noch eine letzte Frage zum Abschluss, ganz klassisch. Was macht die Zukunft? Wie geht es weiter? Was sind aktuelle Projekte gerade? Was sind gerade Sachen, die dich beschäftigen?
Ja, wir wissen es. Keine
einfache Frage.
Naja, sicherlich hier weiter einfach fokussiert bleiben. Und jeden Tag sich selbst motivieren und das Team motivieren und versuchen, diese Weine, die noch nicht überall sind, wirklich überall hinzubringen. Auf alle Weinkarte dieser Welt den Message wirklich zu kommunizieren, das dauert Zeit, das dauert Generationen, das ist der Job unserer Generation jetzt weiterzumachen, fokussiert zu bleiben, noch bessere Böden zu haben, noch bessere Kommunikation, noch bessere Weinabende irgendwo auf der Welt zu veranstalten. Und ich habe dieses Jahr für mich ein bisschen, und das, was das Berufliche und das Betriebliche angeht, und ich habe für mich dieses Jahr, oder letztes Jahr, jetzt mittlerweile ist 25, ich habe diese WSET Level 3 gemacht.
Okay, cool.
Und ich war schon immer sehr weingeografisch affin, so ich habe es immer geliebt.
Ja, Weinatlas im Gesicht.
Ja, genau, richtig. Und das habe ich gemacht und das hat richtig Bock gemacht.
Mhm.
Cool. Wieder wieder sich auf den Büchern zu stellen und so, was zu lernen. Das bleibt ein bisschen, als nicht Plan B, aber parallel zu dem, was wir hier machen.
Ja.
Weil da lernst du auch so viel. Ja. Lernst du auch viele Leute kennen.
Stimmt natürlich.
Und dann lernst du auch so andere Gedankengänge, lernst du andere Regionen. Und,
aber hast du Lust, das Diploma zu machen jetzt, als nächsten Schritt?
Habe ich überlegt.
Das klingt schon so.
Muss man schon ein bisschen gucken, wie das sich veranstalten lässt.
Ja.
Ja. Aber impossible is nothing. Wer das sagt? Irgendwie auch Nike oder irgendwas. Ja. Nee, ich nehme immer gerne Challenge an. Und deswegen. Und die haben mich auch super unterstützt. Und dann habe ich das jetzt sehr gut abgeschlossen mit, weiß nicht, das Beste, was man da abschließen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt.
Ausgezeichneter Erfolg,
Und dann, ich bin zurückgekommen und gesagt, hey, cool. Und wir haben nichts anderes erwartet. Also, wir spielen immer nur zum Gewinnen. Komm, meine Kollegen. Und deswegen. Und ja, ansonsten einfach mal weitermachen.
Sehr gut.
Und das Team auch so wirklich motiviert zu halten, weil das ist Teamarbeit. Und ohne Team kommst du nirgendwo.
Ja.
Und dass mir auch, und vor allem, dass mir so diese, auch diese leicht, manchmal leicht kindische behalten.
Diesen Spaß drin behalten.
Ja, dieses Spaßfaktor und immer locker bleiben.
Ja.
Und ja, klar, logischerweise andere Länder bereisen, bla bla, das Übliche. Mhm. Aber dass dieses Spaßfaktor drin bleibt. Mhm. Diese dumme Witze weiter, so diese interne Witze, wo wir wie kleine Schüler, die dann die ganze Zeit rumlächeln oder kichern.
Ja, super.
Dass diese ich nehme mir nie zu wichtig Faktor bleibt.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich auch von meinen Eltern gelernt. Nimmt ihr nicht zu wichtig?
Ja, das ist schön.
Als selbst, weil das bringt nichts.
Voll.
Für was?
Das ist da viel mehr Spaß,
wenn du,
das ist selber viel mehr Spaß, wenn du die nicht so wichtig nimmst. Ja, es wird alles lustiger.
Ja, eben. Es passieren zu viele Sachen, die dich oft runterholen oder runterschmeißen oder zurückschmeißen, dass man sich auch so das selbst irgendwie dann noch, wir sind so, wir machen das und jenes. Komm, das bringt nichts. Deswegen.
Es ist am Schluss.
Chillen. Weiter ein bisschen chillen.
Genau. Sonst ist es einfach nur peinlich.
Ja.
Ja. Das ist immer so. Man sieht es, glaube ich, dann selber nicht, die Leute, die was so sich ganz ernst nehmen und gar nicht irgendwie lustig. Aber das kommt doch nur blöd an. Es ist viel geiler, wenn ich mir denke, leibender Kerl.
Vor allem, wenn du Wein produzierst und verkaufst.
Ja, das nur dazu.
Natürlich.
Das ist abgefüllter Spaß.
Genau.
Also.
Die Quote werden wir irgendwo auszuschreiben.
Ja, genau.
Das ist abgefüllter Spaß. Passt.
Nee, es ist rettet keine Leben. Also schon ein bisschen, aber. Jo.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Perfekte Schlusswort. Nikola, danke.
Nee, danke euch.
Dank.
Schön war das.
Es ist immer cool, alles ein bisschen so Revue passiert zu machen.
Ein bisschen reflektieren.
Und zu reflektieren. Mhm. Und das machst du in deine ganzen Alltagsprobleme nicht unbedingt.
Mhm. Ja, sicher.
Und deswegen, auf geht's. danke schön.
Danke
dir. Sehr cool, danke. Und danke euch fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungs- und Titeln und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.